einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Villa Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute, ja, möchte ich uns alle begrüßen, uns alle beide. Hallo Thomas.
Hallo, schönen guten Abend.
Und mich, den Christian. Guten Abend. Wir, es ist jetzt Zeit dafür die La Vuelta. Wir sprechen über die Vuelta. Ich habe jetzt den, wir müssen vielleicht das kurz erklären. Ich habe den Ablaufplan gerade nicht vor Augen, weil ich noch nicht weiß, was heute bei der Etappe passiert ist. Und du hast irgendwie gesagt, das macht gute Laune. Und deswegen habe ich jetzt den Ablaufplan nicht vor Augen und weiß jetzt gar nicht, was passiert in der Sendung, weil ich will mich nicht spoilern lassen. Kannst du das, denke ich mir gerade, das wieder kurz rauskopieren auf das zweite Tabellenblatt und dass wir das dann wie Karl aus der Kiste holen, wenn es wirklich der Fall ist, habe ich mir gerade überlegt?
Klar, kann ich schon machen. Ich muss nur ganz kurz gucken.
Es gibt übrigens bald ein sehr schönes neues Tool für Podcast-Shownotes und für Abläufe und so, das jetzt gerade in der Mache ist. Wo man auch solche Sachen machen kann, was er so Spoiler wegtut. Ja. Darf ich reingucken?
Noch nicht.
Noch nicht? Okay. Hätten wir vorher machen können, aber so kriegt ihr immer mit, was wir so hier hintenrum uns für Späßchen machen. Also ich weiß nicht, ich habe mich über die Vuelta informiert, ich weiß über die ganzen Etappen Bescheid, außer heute, weil ich erst um 6:30 nach Hause gekommen bin. Und ja, da halt noch nichts weiß. Und da habe ich jetzt gedacht, da warte ich jetzt auch mit, weil der gute Thomas mir so eine große Freude macht damit. Darf ich jetzt?
Immer noch. Ich muss noch kurz nach vorne ziehen. Jetzt kannst du da reingucken.
Ja, bin ich gespannt. Das ist jetzt auf Seite 2. Darf ich jetzt nicht auf Seite 2 gehen?
Die ist ganz vorne, Seite 2.
Ah, ich
darf
jetzt nicht
auf Tabelle. Da darfst du raufgehen.
Ich darf aber nicht auf Tabelle 1 gehen, ja?
Oder? Nein.
Oh, okay. Dann mache ich das doch nicht. Warst du früher jemand, der so, wenn er gewusst hätte, da hinten in dem Schrank sind die Weihnachtsgeschenke, wäre schon ein paar Tage vorher dran gegangen und hätte geguckt?
Niemals.
Ernsthaft nicht?
Nein.
Ich auch nicht. ich hätte mir dann immer die Freude so ein bisschen selber kaputt gemacht. Also deswegen habe ich das nie gemacht oder war da so wenig neugierig in Bezug auf sowas. Weil ist ja auch doof eigentlich. So, wir streamen heute auch mal wieder. Hoffe, das klappt einigermaßen. Im Live-Chat sind dabei, also das werden wir jetzt in Zukunft auch wieder etablieren. Das heißt, jeder, der Lust hat, kann sich auch so zumindest ein klein bisschen an der Sendung beteiligen. Gut, also wir haben jetzt auf dem Plan noch die Vuelta und vorher behandeln wir noch die Deutschlandtour. Ich hoffe, ihr habt ganz eifrig bei der Caroline reingeschaut. Ich fand die Berichterstattung wirklich sehr, sehr gelungen und sehr schön. Großes Lob von mir, klingt blöd. Weil das hat sie nur wirklich nicht, braucht sie wirklich nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man ja mal sagen, das war schön und gut gemacht. Glückwunsch und ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß, wie es nachklang. Und dann räumen wir mal so ein bisschen auf, inhaltlich sozusagen bezüglich der Deutschlandtour. Wir hatten, glaube ich, die erste, wo haben wir aufgehört? Nach der ersten Etappe, ne?
Exakt, nach der ersten Etappe. Und ja, die wurde ja bekanntlich gewonnen durch Alvaro Hodge. Dieser Sprint, den Pascal Ackermann da etwas zu früh angezogen hatte. Zweite Etappe dann, ging es aus Bonn wieder raus.
Richtung Trier.
Mhm. Genau. Trier, die, ja, streitet man ja noch so ein bisschen drüber, die älteste Stadt Deutschlands.
Kaiserstadt, darf man nicht auch Kaiserstadt oder ist es Aachen? Trier ist ja auch, glaube ich, Kaiserstadt. Naja, wurscht, sehr alte Stadt. Das alte Gemäuer.
196 Kilometer. Und ja, mit einem sehr anspruchsvollen Finale, sehr wellig. Insgesamt hatten wir da 4 Bergwertungen mit drin und noch zusätzlich kurz vor dem Ziel so einen Zacken, da ging es auch nochmal recht ordentlich hoch und dann die Abfahrt runter nach Trier rein. Und letzten Endes, die Entscheidung fiel nicht an einer der kategorisierten Bergwertungen, sondern an diesem besagten Petrisberg, der kurz vor dem Ziel noch auf dem Programm stand. Und da hatte sich dann ja die Spreu vom Weizen getrennt. Es ging eine kleine Gruppe weg, unter anderem mit Tom Dumoulin und Maximilian Schachmann war auch dabei. Und ja, Matej Mohoric, der ist da noch rangesprungen. Und dann haben sich die Jungs da so ein bisschen belauert. Und auf der Zielgeraden kam dann mit viel, viel Dampf und Druck in den Schläuchen Nils Pollitt von hinten herangerauscht, hat den Sprint eröffnet, hat ihn dann aber knapp verloren, aber aus deutscher Sicht erfreulich gegen Maximilian Schachmann.
Genau, Dumoulin hat noch mit reingehalten, ne? Und aber Schachmann war an dem Tag einfach der schnellste. Und Nils Pollitt hat sowieso insgesamt eine, wie soll man sagen, keine Pechtour, aber da sollte ja noch was folgen, wenn ich mich recht entsinne. Da war er ja nicht ganz, wie soll man sagen, in den letzten Tagen ging da ja noch mehr in Bezug auf Nils Pollitt. Aber ja, schöner Sieg von Maximilian Schachmann. Ist das sein, er hat eine Giro-Etappe gewonnen, Katalonien-Rundfahrt, aber schon.
Sagen wir mal so, sein zweitgrößter Erfolg eigentlich.
Ja, das würde ich zumindest etappenmäßig, ja, wird er wahrscheinlich auch so sehen. Ich glaube, er hat sich auch in irgendeinem Interview hinterher relativ euphorisch über Zuschauermengen, Massen und so weiter geäußert. Also er kann mit Sicherheit glücklich sein über diesen Tag. Und was noch an dem Tag, sonst eigentlich auch nicht viel zu vermelden, oder? Also Gesamtklassement hat sich dann an dem Tag auch Mohoric, glaube ich, war das schon, ne?
Nee, Schachmann hatte Schachmann noch sich das Trikot geholt.
Genau, da hatte Schachmann sich noch das Trikot geholt. Ich habe jetzt ein bisschen, glaube ich, vorweggegriffen zum nächsten Tag, wo Mohoric dann sich das sozusagen wieder von Schachmann zurückgeholt hat. Das war die Etappe von Trier nach Merzig. Pollitt, zwar auch wieder so eine profilierte Etappe, jetzt nicht wirklich bergig, aber auch nicht Topf eben.
Ja, sagen wir mal so, es wurde da so eine Schlussrunde in Merzig gefahren und die war halt gerade so fies, dass sie dafür gereicht hat, um die Sprinter zu eliminieren.
Gerade so hat es gereicht, um den kaputt zu machen. Ja, das wäre wahrscheinlich so eine Nummer gewesen, wo, wie soll man sagen, wo ein, wie heißt er? Helf mir doch auf die Sprünge. Wie heißt er doch gleich?
Peter Sagan.
Sagan, genau. Wo er noch einer derjenigen gewesen wäre, die Ruhe gekommen wäre. Aber
ja, oder so ein Fahrer wie Michael Matthews beispielsweise, die da schon ardennenfest sind.
Mhm. Ja, genau. Also solche Leute. Nicht die, wie soll man sagen, die reinrassigen oder eindimensionalen Sprinter, sondern sozusagen die Bergfesten, die hätten das wahrscheinlich geschafft, aber in dem Fall war das dann alles ein wenig zu viel für die Herrschaften. Naja, und da hat sich, wie spricht man ja richtig aus, Mohoric, ja, ne?
Mhm.
Ja. Hat sich Mohoric dann am Ende durchgesetzt vom Team Merida Bahrain. Und hat das Ding ganz knapp von Nils Pollitt. Jascha Sütterlin auf Platz 4, auch finde ich, wie ich finde, ganz schön. Maximilian Schachmann auf 7. Also man sieht schon, dass die deutschen Fahne da wirklich hochgehalten wird. Ne? Und dass das für diese jungen Fahrer auch eine wichtige Möglichkeit ist, sich zu präsentieren.
Ja, ein bisschen schade für Maximilian Schachmann an dem Tag, dass das Trikot wieder abgeben musste. Hatte da bei der entscheidenden Attacke von Mohoric leider den Postabgang verpasst. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das der Fall war, ob er da in dem Moment ein bisschen eingebaut war oder einfach ja einen schlechten Moment hatte, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber jedenfalls mit Platz 7 ja, muss er dann wieder ins zweite Glied treten in der Gesamtwertung.
Und wie man auch, hattest du, glaube ich, vorher, oder haben wir beide, ich weiß gar nicht, ob wir den Namen erwähnt hatten, aber ne, auch sehr, sehr schön auf Platz 12 vom Team Lotto Kernhaus, Joshua, oder ja, spricht man aus wahrscheinlich, Joshua Huppertz. Also auch ein, so ein, wie wir gesagt haben, ne, so ein Fahrer aus der zweiten Reihe, ne, 23 Jahre alt, der dann durchaus mal drei Plätze vor Dumoulin reinkommt und das auch nicht alle Tage erleben wird.
Definitiv nicht. Also für diese kleinen Teams ist diese Deutschlandtour ja das Highlight eigentlich in ihrem, also für die Teams aus Deutschland, das Highlight in ihrem Rennkalender neben den Rennen in Eschborn und Eschborn-Frankfurt und in Hamburg gewesen.
Mhm. Ja, und ich glaube auch, da greifen wir jetzt vielleicht ein bisschen vorweg, aber so als Fazit, das wird sich auch dann, oder man kann sich gut vorstellen mit dem, was man da gesehen hat und erlebt hat, dass sich das in den nächsten Jahren auch hoffentlich so etablieren wird. Letzte Etappe, doch, die letzte Etappe, ne? Vierte Etappe. War dann die Etappe in Stuttgart. Ich glaube auch wieder mit einem kleinen Rundkurs.
Genau, zum Schluss wurde da auch noch so eine Runde wieder gefahren und mit einem Anstieg drin. Ja, und wieder hat es für die Sprinter nicht gereicht.
Nee. Also im Prinzip hat es, ich finde es ganz lustig, oder wenn man es jetzt so im Nachgang betrachtet, ein bisschen auch das Profil. Also, nee, kann man eigentlich nicht vergleichen, ne? Aber auch vorne am Anfang wieder diese zwei Berge oder diese zwei Hügel oder, naja, woanders, bei einer Grand Tour wären es wahrscheinlich noch nicht mal Erhebungen gewesen, ne? Und dann hinten heraus wieder ein bisschen flacher. Gab es ja bei der Vuelta jetzt auch, ne? Die Etappen, die schon vorne so anfingen. Im Großen da, im Kleinen hier. Und ja, Nils Polit hat die Etappe erfolgreich abgeschlossen. Also eine schöne Sache. Ist damit an der Gesamtwertung dann auch nochmal an Schachmann vorbeigezogen und hat sich den zweiten Platz geholt. Ja, und Moritz hatte einfach genug Abstand und hatte sich genug reingefahren mit den 6 Sekunden, die ihm noch geblieben sind. Hat sich da zeitgleich mit Nils Polit ins Ziel gewagt oder ins Ziel gerettet, gekämpft, wie auch immer.
Ja, und wobei das war ein, ja, wirklich Hitchcock-Finale, kann man schon fast sagen, weil Maximilian Schachmann wirklich an der letzten Steigung mit der Brechstange hat es da probiert, hat sich oben noch die Bonussekunden sichern können und dann in der Abfahrt in dieser kleinen Gruppe alles auf eine Karte gesetzt, alles von vorne gefahren, 2-3 Mal noch attackiert. Ja, und gut, Tom Dumoulin, der wird sich jetzt in Deutschland nicht gerade viele Freunde beim deutschen Radsportpublikum mit seiner Fahrweise gemacht haben.
Nee, also beschreib das mal, weswegen ihr hinterher auch von, war es von Schachmann oder von Polit? Von irgendjemandem hat er doch mächtig verbal auf die Mütze bekommen.
Ja, es gab da so eine leichte Polemik, weil Tom Dumoulin, der hätte ja genauso gut ein Interesse daran haben können, da mitzuführen. Gut, kann man vielleicht einerseits ein bisschen verstehen, er wird dann im Sprint sicherlich nicht der Schnellste sein und nicht die maximale Anzahl an Bonussekunden abgreifen können. Aber er hätte ja durchaus noch selbst das Interesse haben können, aufs Podium zu fahren. So ja. Ist er dann in der Endabrechnung auch nur Vierter geworden. Und ja, das ist sehr schade, weil er damit zum einen, wie ich schon gesagt habe, beim deutschen Radsportpublikum einige Sympathien verspielt hat. Und aus deutscher Sicht natürlich, weil Maximilian Schachmann deswegen die Rundfahrt nicht gewonnen hat.
Ja, also ich weiß nicht, ob man das nicht in einem halben Jahr schon wieder vergessen hat und es dem Dumoulin verziehen hat, aber also sagen wir mal so, das hätte man nicht machen müssen, ne? Und Sunweb als ja dann auch deutsches Team, ne? Da hat man sich nicht unbedingt Freude gemacht, vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass man sehr, also weißt du, er hätte es ja zumindest versuchen können, dann hätte man ja gesagt, okay, das war der Sinn der ganzen Geschichte, aber so war das alles ein bisschen unsinnig und dementsprechend auch, naja, also unnötig.
Ja, und die Gruppe um Mohoric, die ist ja wirklich erst kurz vor Toreschluss da wieder aufgeschlossen. Und auf der anderen Seite kam es dann ja dadurch nur zu dem besagten deutschen Etappensieg für Nils Polit. Übrigens sein erster Profisieg und der war ja völlig aus dem Häuschen.
Das heißt gar nichts auf dem Schirm, dass das jetzt das erste überhaupt mal war. Zweiter Stage, ja.
Ja, vor allem nach der Geschichte, die in diesem Jahr bei Paris-Nizza widerfahren ist.
Andererseits ein 7. Platz bei Paris-Roubaix ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer. Also da kann man so
Das ist letzten Endes fast höher zu werten als der Etappensieg bei der Deutschlandtour. Aber ja, für das Publikum ist der natürlich präsenter. Und damit hat er sich natürlich auch, denke ich, in die Herzen vieler Zuschauer gefahren, die da zum einen vor Ort waren oder auch, ja, zum anderen in die Herzen derer, die vor dem Fernsehschirm saßen.
Und natürlich in die Herzen der Kölner, weil er ist ja eine Kölsche Jung.
Ja, ist auch wirklich, also so macht er den Eindruck, ein sehr bodenständiger Arbeiter, der sich da sehr äquivalent gibt.
Ja, das glaube ich auch. Und der wohnt ja hier dann auch in der Umgebung von Köln, also da in diesem, werden ja auch immer gerne bei Eurosport erwähnt, die Schmitter, ne, in Hürth-Gleuel, und da wohnt er auch, glaube ich, in der Gegend, oder bin ich
ja,
sehr sicher?
Ihm gehört ja definitiv die Zukunft mit 24 Jahren erst, also da haben wir ein ganz, ganz heißes Eisen in den kommenden Jahren im Feuer, was so Rennen wie die Flandern-Rundfahrt, Gent-Wevelgem oder Paris-Roubaix angeht.
Mhm, ja. Sind wir mal gespannt und freuen uns, was da auf uns zukommt in den kommenden Jahren. So.
Ja, und rundum um das Ganze, die ganze Veranstaltung, diese Neuauflage der Deutschland-Tour oder Deutschland-Deine-Tour nochmal so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Ich fand es eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung, weil man zwar nur 4 Tage hatte, aber auf diesen 4 Tagen jeden Tag ist was anderes passiert. Es war eigentlich nie langweilig. Die Etappenfinals waren super. Also es war jetzt nicht ausrechenbar. An dem Tag gibt es eine Sprintankunft oder es gibt auf jeden Fall einen Sieg eines Kletterers. Es war viel Action in den Finals drin. Die deutschen Fahrer haben sich voll reingehauen und macht viel, viel Hoffnung für die Zukunft. Ja, und ich fand es rundum eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung.
Absolut, vor allen Dingen, weil man, wie ich finde, ja so ein bisschen, wie soll man das sagen, man weiß sich auch, niemand wusste ja so wirklich, was wird daraus, ne? Wird das jetzt ein Erfolg, wird das nichts? Also da so eine gewisse Unsicherheit ist, glaube ich, auch bei so einer Veranstaltung immer im Raum. Und das auch zu Recht und vor dem Hintergrund sehr, sehr schön. Also kann man
und das
so
Schöne ist ja, dass der Fortbestand dieses Rennens ja jetzt erstmal gesichert ist. Also man ist da nicht wie vor 10 Jahren noch beispielsweise von Sponsoren wie dem Land Tirol oder sonstigen abhängig, sondern die ASO hat sich ja dazu verpflichtet, dieses Rennen jetzt eine gewisse Dauer erstmal auszutragen.
Ja.
Also es wird ja auf jeden Fall eine Neuauflage geben. Und ja, wäre schön, wenn man es dann im nächsten Jahr auch schafft, so Stars wie Tom Dumoulin, Geraint Thomas oder Romain Bardet auch wieder an den Start zu kriegen, weil auch gerade die, da hätte ich auch so nicht mit gerechnet, die haben sich auch sehr aktiv gezeigt. Gut, Geraint Thomas, der ist am Ende im Klassement, glaube ich, 41. geworden mit über 7 Minuten Rückstand, hatte einfach nicht die Form, aber gerade Tom Dumoulin und auch Romain Bardet auf der letzten Etappe, die haben da schon ordentlich reingehalten.
Ja, und man muss auch sehen, das sind halt auch die Leute, die das Publikum dann anziehen. Ne? Also das sind die Leute, weswegen man dann vielleicht da auch hingeht. Und selbst wenn man es so sehen würde, das habe ich auch zwischendurch mal gedacht, vielleicht ist das doch alles sowas wie nur so ein Nachtour-Kriterium, ne, mit einer ganz großen Kirmesveranstaltung, aber ist ja gar nicht schlimm. Ne? Soll es ja ruhig für alle sein. Und und für die jungen deutschen Teams oder jungen deutschen Fahrer dann eine Geschichte, wo man sagt, okay, da können sie sich präsentieren. Also ist ja eine Win-Win-Situation für alle eigentlich.
Definitiv und aus deutscher Sicht sportlich gesehen noch sehr erfolgreich oder ja, sehr schön zu sehen, das Comeback von Lennart Kemner, der auf der Schlussetappe einer der stärksten Fahrer war, hat da am letzten Anstieg das ganze Feld für Tom Dumoulin auseinandergerissen und ja, schön, dass der wieder zurück ist, nachdem wir ja lange gerätselt haben, was sein aktueller Stand ist.
Ja, genau, und ob der überhaupt nochmal wieder in den Rennsattel steigen will oder was daraus wird, genau, hatte ich auch gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, also Deutschlandtour, bitte gerne mehr, beziehungsweise bitte gerne so weitermachen. Das ist, glaube ich, das Grundfazit, was wir da ziehen können und uns dann einfach freuen aufs nächste Jahr. Aber über Strecke war noch gar nichts benannt worden, ne? Also habe ich auch überhaupt nichts mitgekriegt.
Für das nächste Jahr?
Ja.
Nee, es heißt ja nicht umsonst deine Tour, sondern da werden dann ja wieder die ganzen Vorschläge jetzt erstmal wahrscheinlich gesammelt und dann
ich finde von Köln nach München.
Eine Etappe.
Eine Etappe. Köln, München
das
und dann noch ein Zeitfahren in Hamburg.
Bordeaux.
Und dann noch ein Zeitfahren Hamburg, Berlin.
Uh-huh.
Ja. Und dann, wenn du in Berlin bist, noch einmal ein Kudamm-Zeit, hier so ein Mannschaftszeitfahren und dann ist es gut.
Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, wäre das ja mal so eine Kopfsteinpflaster-Etappe im Norden.
Dafür kenne ich den Norden viel zu wenig, als dass ich mir jetzt ein Urteil darüber erlauben könnte, was für interessante Kopfsteinpflasterpassagen es da gibt. Aber
ja,
ich weiß, dass du ja von
könntest
da kommst.
Da in der Gegend fast schon ein Paris-Roubaix ausrichten, wenn du wolltest.
Ja, aber entschuldige bitte, da muss ich jetzt mal eine Sache anfragen. Ja, jedes Mal, wenn die Tour Kopfsteinpflasterpassagen hat, fangen wir an zu diskutieren, ist das vernünftig oder ist das nicht vernünftig? Ist es vernünftig oder ist es nicht vernünftig? Und jetzt möchtest du anfangen, dass wir bei einer Deutschlandtour mit nur 5-6 Etappen dann quasi das Äquivalent, dann wären das ja 4-5 Etappen bei der Tour de France, dass wir sowas da einbauen. Also so richtig.
Nils Pollitt und Jascha Süterlin würden sich darüber freuen.
Ja, ich würde es ja auch gerne sehen, ne? Aber ob das insgesamt für die Veranstaltung die richtige Lösung ist, möchte ich mich nicht zu äußern. Sagen wir mal so.
Ich weiß nicht, vielleicht baut man ja auch mal so irgendwie so Gravelstraßen ein oder sowas.
Ja, also von mir aus gerne. Ne? Nur ob man damit dann die großen Namen mehr zieht oder mehr bekommt, als wenn man es einfach so mal eine schöne, entspannte Fahrt nach der Tour, wo sich die Leute präsentieren können. Ich meine, beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich, wenn es jetzt zum gleichen Zeitpunkt ist, so sein, dass natürlich noch eine Woche mehr dazwischen ist. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht dann ist oder ob man sich vom Termin her dann wie die Tour auch eine Woche früher präsentieren wird. Kann man gespannt sein. Also ich bin gespannt.
Hängt natürlich dann jetzt auch so ein bisschen von der Entwicklung der deutschen Fahrerhoffnung ab, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man im nächsten Jahr dann auch schon mal hingeht und so ein bisschen größeren Pass dann auch einbaut.
Ja, also von mir aus gerne. Also das mit München war jetzt noch nicht mal ein Scherz, ne? Also man könnte ja auch in München starten, dann rund zwei, drei Etappen dann durch die Alpen führen, dann eine lange Überführungsetappe und dann einen Sprint in irgendeiner der größeren Städte Mitte Deutschlands, ne? Scheint mir auch, wäre für mich jetzt auch eine interessante Lösung. Aber da gibt es ja viele. Also wenn das wie im vergangenen Jahr war, einfach jetzt mal alle ein bisschen was zusammenschreiben, schickt es denen hin. Adresse wird wahrscheinlich rausfindbar sein und dann gucken wir mal, was wir daraus machen.
Ja, aber man merkt schon definitiv, wir beide haben unseren Traumjob verfehlt. Das wäre nämlich Streckenplaner bei der Deutschlandtour.
Ich weiß nicht, ob das mein Traumjob wäre, weil ich bin ja zugegebenermaßen echt schlecht in Geografie. Also mit so Städten.
Bei dir würden die immer nur rund um Köln fahren.
Nee. Also das nicht, aber es gibt so Städte, da weiß ich einfach überhaupt nicht, wo die sind. Also so, Geografie war wirklich noch nie meine Stärke. Dafür habe ich ja meine Frau, das muss man dazugeben, die in der Hinsicht sehr bewandert ist. Aber was war das denn zuletzt? Ich dachte auch die ganze Zeit irgend so ein Iserlohn, glaube ich. Ich hatte Iserlohn irgendwo im Allgäu einsortiert. Da ist das ja auch hier ganz weit oben irgendwo, also nördlich sogar, meine ich. Vielleicht vertue ich mich jetzt aber auch schon wieder. Es gibt so Städte, da weiß ich einfach nicht, wo das ist.
Es gibt auch so Inseln, von denen weiß man nicht, wo die sind. Diese Isobaren beispielsweise.
Isobaren?
Ja. Nee. Die immer auf der Wetterkarte genannt werden.
Echt? Wo sind die denn? Weiß ich nicht. Ist das ein Running Gag, den ich jetzt nicht raffe?
Ja.
Okay, dann sterbe ich jetzt dumm. Hier, genau, Iserlohn ist südöstlich von Dortmund, noch nördlich von uns hier. Obwohl, ist gar nicht weit weg, aber ich wusste nicht bis vor kurzem, wo Iserlohn ist. Gibt wirklich so komische Orte. Also es sind keine komischen Orte, ne? Es sind nette Menschen, die da leben, aber kein blassen Schimmer. Oder was war es noch? Hatte ich letztens auch wieder, wo ich mich so mächtig blamiert habe. Aber ich sage auch immer, ich kenne, ne, wenn das auf Ing aus war, dann weiß ich schon mal, ne, Straubing, Garching, da weiß ich ja zumindest, wo ich das vom Namen her einordnen kann, ne? Aber Osnabrück, weiß der Mensch, wo Osnabrück ist? Ich werde Celle, weiß ich auch nicht, was ist. Naja, bevor ich mich noch mehr blamiere und hier zum Affen mache, hoffen wir, wie gesagt, dass es im kommenden Jahr eine schöne Strecke gibt. Mögen unsere Wünsche dort gehört werden. Ich weiß zumindest, dass eine Hörerin ja da vielleicht auch einen Draht hat. Vielleicht sollten wir mit der noch eine Sendung mal dazu machen. Und die kann uns dann Anregungen geben, wie wir unsere Strecke da verwirklichen. Aber kommen wir jetzt einfach mal zu dem anderen großen, vielleicht noch sogar dem größeren Event, der derzeit im Radsport sozusagen unterwegs ist. Das ist die La Vuelta de España. Wir hatten beim letzten Mal so ein bisschen vorgeschaut, schon auf die ersten Etappen auch, bis zur Etappe 3, also bis heute. Und fassen wir mal zusammen, wie in so einer guten Serie, was ist bisher passiert und was wird ab jetzt passieren? Samstag, 8 Kilometer Individual Time Trial, Prolog mit Stage 1, aber dann doch nicht Stage 1 und so weiter. Wir waren verwirrt. Das Einzige, wo wir beide Hand in Hand in Richtung Favoriten gegangen sind, war Rohan Dennis. Und wie soll man es anders sagen? Naja, es ist halt gekommen, wie es zu erwarten war. Also auf einer Strecke, also 6 Sekunden Abstand auf Michael Kwiatkowski klingt nach nicht viel. Ist jetzt kein Wimpernschlag, aber auf einem Kurs, der insgesamt nur 9 Minuten lang ist, 39 hat Rohan Dennis gebraucht, da ist das schon, ne, wenn man dann noch die Abstände danach sich anschaut, war das schon nicht schlecht.
Ja, also man dachte schon, als Kwiatkowski da rumgebrettert ist, dass das eigentlich eine Fabelzeit ist, die nicht zu schlagen ist, aber Rohan Dennis, das ist ja so ein Spezialist für so kurze Zeitfahren oder Prologe, sagen wir mal so, der ist auf so einer Distanz kaum zu schlagen, wenn er in Topform ist, auch nicht von dem Kwiatkowski, ja, und Viktor Kampanats, der wird wahrscheinlich wieder vor Frust in den Lenker gebissen haben, weil er wieder mal ein Liedertrikot bei einer großen Rundfahrt zum Auftakt verpasst hat.
Mhm. Ja, aber klar, ärgerlich, ne, und Kwiatkowski ist er noch aktueller Zeitfahrer? Nee, er war mal Zeitfahrer-Weltmeister, oder?
Nein, er war Weltmeister auf der Straße.
Auf der Straße. Das war's.
Das war, glaube ich, 2014 oder 15 in Ponferrada.
Mhm. so sehr er sich geärgert haben wird, aber er wird auch wissen, dass Ron Dennis einfach in dieser Disziplin, ich will nicht sagen unschlagbar ist, aber ich glaube, er hat alle Siege dieses Jahr, die er errungen hat, beim Zeitfahren errungen. Und ja, was will man da machen? Ne? Also es ist halt das Pech für Leute, die in einer Rundfahrt mit Ron Dennis fahren, wenn es am Anfang ein Zeitfahren gibt. Dann holt er sich das gelbe Trikot auf der ersten Etappe. Das ist klar, das wundert nicht. Und mehr braucht man da auch, glaube ich, nicht groß an Worten verlieren.
Wir haben ein paar Sachen vielleicht noch.
Ja, Geschke vielleicht noch?
Fällt mir an. Genau, Simon Geschke. Also das, den habe ich wahrscheinlich das Zeitfahren seines Lebens gefahren. So ungefähr. Also den habe ich im Zeitfahren noch nie so stark gesehen. Ist da als Achter am Ende ja auf dem Tableau erschienen. Zeitgleich.
Vielleicht hört er uns ja zu und es hat ihn motiviert, dass wir uns gefragt haben, was soll dieser Wechsel? Ja, vielleicht hat er sich gedacht, den zeige ich jetzt mit meinen Grand Tour-Ambitionen. Ich fahre jetzt einfach mal ein Zeitfahren und fahre in die Top 10.
Ja, und dann zeitgleich mit einem Mann wie De Marchi, beziehungsweise mit einem Mann wie Castroviejo. Und was mich auch sehr überrascht hat, dass dann so ein Fahrer wie De Marchi, der wirklich nicht als Zeitfahrspezialist bekannt ist, Sechster wird in so einem Zeitfahren. Also, ja, das ja, sagt vieles aus.
Ja, vielleicht hat BMC aber auch, ne, also drei Fahrer unter den Top 11, vier in den Top 15. Vielleicht haben die auch einfach irgendwie.
Klar, die sind gefahren wie, ja, auf Teufel komm raus.
Ja, vielleicht haben die auch irgendwie, keine Ahnung, an ihren Rädern, an ihren Anzügen oder so irgendetwas gehabt, was niemandem aufgefallen ist, was aber in den kleinen entscheidenden Unterschied gemacht hat. Ne? Diese Blagen, hörst du die Blagen da draußen schreien? Ich gehe da gleich runter und sag denen mal hier, wer hier der Hausverwalter ist.
Also das ist so, ja, aber wir wissen ja auch wissen vielleicht viele nicht, dass das Team BMC mit Marco Pinotti, einem ehemaligen italienischen Rennfahrer, einem Weltklasse-Zeitfahrer damals in T-Mobile-Zeiten und Highroad Columbia-Zeiten, extra einen Zeitfahrtrainer hat. Also die sind da schon eines der versiertesten Teams.
Allerdings, und das ist vielleicht für das Team BMC der größte Downer in dem Zusammenhang, Richie Porte schon an dem Tag mit 51 Sekunden Platz 97. Das hatte ich mir ein bisschen anders erhofft für ihn.
Ja, Problem bei Richie Porte ist einfach, zum einen hatte die Verletzung wohl noch nicht so recht weggesteckt von der Tour de France und zum anderen hat er da jetzt in den letzten Tagen mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen gehabt und
ja, das
haben ihn da halt ja völlig aus dem Rennen um den Gesamtsieg geworfen.
Ja, traurig, dass das schon quasi schon vor der ersten Etappe sozusagen feststand. Dass das wohl nichts wird. Schade. Wird er jemals eine Grand Tour gewinnen?
Ja, kann ich mir schon vorstellen.
Es hat so lange gedauert, als dass man hier das Jahr abnimmt.
Nichts ist da unmöglich. Also beispielsweise bei einem, ich vergleiche das immer sehr gerne, diese Karriere oder diese Laufbahn von Richie Porte mit der von Cadel Evans. Der hat auch eigentlich nie richtig, hat nie eine Grand Tour gewonnen. Bis dann zur Tour de France im Jahre 2011, als er da dann wirklich, als bei ihm der Knoten mal geplatzt ist. Und vorher hat er ja auch, ich glaube, wann war das? 2009 ist er doch in Mendrisio Weltmeister geworden. Das war für ihn so ein bisschen der Wendepunkt seiner Karriere. Vorher hat er ganz oft so Pech mit Stürzen gehabt. Ich kann mich erinnern, der ist mal im gelben Trikot, hat er sich den Ellbogen gebrochen, musste dann aufgeben. Ja, und sowas hat für ihn so ein bisschen die Wende gebracht, dieser Triumph bei der Weltmeisterschaft. Und ich sehe da eine gewisse Duplizität bei Richie Porte. Den halte ich nämlich auch für einen ganz heißen Kandidaten für die WM.
Okay. Ja, ich bin, ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass das jetzt so der Knotenplatzer oder wie soll man sagen, ne? Dass das so die Initialgeschichte ist, die dazu führt, dass er dann irgendwann mal nochmals macht. Ich bin leider Gottes da weniger optimistisch. Also schade. Also ich mag ihn ja als Typ irgendwie sehr, sehr gerne. Aber ich weiß nicht. Ich bin traurig, möchte ich fast sagen. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht hast du recht, es würde mich ja freuen, wenn er bei den Weltmeisterschaften eine Rolle spielen könnte, wenn er bis dahin wieder völlig auf den Beinen ist von den Zeiträumen her. Sollte das
gehen? Ja, es gibt da so eine ganze Latte von Fahrern, die man da aufführen kann. die jetzt die Vuelta so als Trainingsfeld für die Weltmeisterschaft nutzen, also Port, Nibali beispielsweise. Und das kommt, also führt mich eigentlich so zu dem nächsten Punkt, den ich jetzt noch anmerken wollte, bei diesem Zeitfahren, dass man seitens der Vuelta-Organisation beschlossen hat, Vincenzo Nibali und nicht einem Fahrer des Teams Skies die Startnummer 1 zu geben.
Okay, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
Und das ist also, hat so einen leichten Beigeschmack für mich.
Ja, war mir nicht aufgefallen, aber in der Tat, warum hat, also gab es da irgendwie, ne, also das.
Das obliegt ja dem Veranstalter, also wem er die Startnummer 1 gibt, aber das ist natürlich, ja, schon so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall, dass man da seitens Javier Gillen, der Vuelta-Organisation, nicht so recht glücklich war, wie diese ganze Causa Froome da ihren Lauf genommen hat.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass die da wenig glücklich drüber sind. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch, ich will nicht sagen ungeschriebene Gesetze, aber so, wie soll man es sagen, so die richtig feine Art ist es nicht, aber jetzt jemanden die nicht so feine Art gegenüber dem Team Sky sozusagen zu unterstellen oder wie soll ich das beschreiben? Also jemanden den Vorwurf zu machen, dem Team Sky gegenüber nicht die feine englische Art an den Tag zu legen, ist vielleicht auch nicht richtig einfach. Also nicht so richtig. Insofern. Nun ja.
Ja, aber Fakt ist ja einfach, dass Chris Froome diesen Salbutamol-Befund hatte während der Vuelta mit einem über doppelt so hohen Wert. Und da kann man sich als Zweitplatzierter dann schon fragen, vor allem, ja, warum das alles so ausgegangen ist. Und vor allem, wenn man dann das Jahr 2013 auch nochmal zurückblickt, wo dann ein Fahrer gewonnen hat, den am Ende nicht mal mehr das eigene Team einen Vertrag angeboten hat, obwohl er Vuelta-Sieger war.
Ja, andererseits, es gibt keine Verurteilung von Froome dafür, das muss man halt auch so sehen. Und solange es keine Verurteilung für wen gibt, frage ich mich, ob das dann die richtige Herangehensweise oder wie sagen wir, das richtige Umgehen damit ist. Aber ich glaube, das sind so Sachen, das sind ja auch alles Meinungen, ne? Da gibt es ja kein richtig oder falsch, sondern ich bin da ein bisschen, weiß nicht, wie ich das sagen soll. Vielleicht bin ich da auch zu traditionell, ist auch falsches Wort, ne? Aber ich finde es irgendwie nicht richtig. Weil er ist nicht verurteilt worden. Ich meine, diese Diskussion hatten wir ja schon mehrfach, ne? Dass das alles jetzt mit Sicherheit nicht den Radsport weitergebracht hat, müssen wir gar nicht drüber diskutieren, ne? Das ist nicht so, aber nichtsdestotrotz, es ist nicht hundertprozentig geklärt, ne? Es ist nicht schlussendlich zu einem Ergebnis gekommen und daher.
Nö, es ist zu einem Ergebnis gekommen, aber zu einem Ergebnis, was für viele, also für die meisten Radsportfans nicht nachvollziehbar ist.
Ja, genau. Ja, aber wenn es zu einem Ergebnis kommt, dann müssen wir auch mit diesem Ergebnis, ich will nicht sagen leben oder umgehen. Ne? Dann
klar, aber man kann es ja immer hinterfragen.
Ja, total. Hinterfragen immer, ne? Aber ist dann einfach Fakten schaffen, ist halt, ne, indem man einfach sagt, okay, du kriegst jetzt nicht die Nummer 1 oder ihr kriegt nicht die Nummer 1. Weiß ich auch nicht, ob ich das richtig finde. Andererseits finde ich es auch, wie soll man das sagen, cool ist jetzt auch das falsche Wort. Ich finde es so eine Spitze, wo ich sagen kann, das finde ich noch angenehm oder das finde ich lustig oder das ist, damit tut man keinem weh, sozusagen, ne? Weißt du, wie ich das meine? Also das, du anerkennst, du aberkennst jetzt keinen Titel und ja, das ist jetzt nichts Schlimmes, sozusagen. Ne? Deswegen. War mir auch gar nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin, ne? Aber das dafür
haben wir. Ne, das lässt so ein bisschen durchblicken, wie man da von Seiten der Vuelta-Organisation über diese ganze Geschichte denkt.
Ne, das auf jeden Fall. Ja.
Ja, eine andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber so, ja, hatten wir jetzt vor ein paar Jahren schon mal so, Vuelta-Auftakt-Zeitfahren sind ja auch immer eine kleine Fahrt in so ein Abenteuerland, also kann mich erinnern, als wir in Marbella gestartet sind, ich glaube 2015, da sind wir über so einen Steg gefahren, ja. Und jetzt auf dieser Zielgeraden in Malaga, da hatte man irgendwie so Folie im Zielbereich über die Straße gespannt und ja, dass es da nicht zu schlimmeren Unfällen gekommen ist, das hat mich sehr verwundert.
Ja. Ja, das, die Spanier denken sich dann immer was Schönes aus.
Also stell dir vor, es hätte geregnet, das wäre ja wir also auf Glatteis gewesen.
Ja.
Und ja, letzte Sache vielleicht noch, ich weiß nicht, ob das auch einige Zuschauer oder Hörer gesehen haben, ja, Nairo Quintana hätte da ja fast den Pedro Delgado gemacht.
Was? Das habe ich nicht mitbekommen. Was war das? Erläuter mal ein bisschen.
Ja, also Nairo Quintana, der hat da zwar noch ganz entspannt so ins Publikum gegrüßt vor seinem Start, aber als er dann auf der Startrampe ankam, da hat er wirklich nur noch fünf Sekunden Zeit gehabt, um loszufahren. Also,
so, jetzt verstehst du.
Da wäre er fast zu spät zu seinem eigenen Start gekommen.
Ja, also er würde mich jetzt auch irgendwie nicht mehr wundern, dass ihm da sowas passiert.
Ja, und viele kennen ja so diese Geschichte von Pedro Delgado, eine meiner Lieblingsanekdoten aus der Geschichte des Radsports. 1989, der amtierende Tour de France-Sieger, kommt zu spät zu seinem eigenen Start beim Prolog in Luxemburg, war es, glaube ich, verliert da, glaube ich, 2 Minuten 40. Und es war ja jene Tour de France, die vom Greg LeMond um 8 Sekunden vor Laurent Fignon gewonnen wurde. Aber wäre Pedro Delgado rechtzeitig zu seinem Start gekommen, hätten wir wahrscheinlich noch einen dritten Beteiligten in diesem Hitchcock-Thriller auf den Champs-Élysées gehabt.
Und das ist so eine Geschichte, das wissen auch nicht viele, ne? Also du hast mir das, glaube ich, sogar schon mal erzählt in irgendeinem Zusammenhang. Dass im Prinzip dieser Zweikampf nur durch diesen Fauxpas von Delgado am Anfang der ganzen Geschichte, nicht nur deswegen, ne, aber dass das so eine Randnotiz in dieser Geschichte ist sozusagen.
Ja, und bei der Tour de France 2006 gab es das auch schon mal. Floyd Landis, der ist, glaube ich, dann 10 Sekunden zu spät losgefahren.
Immer wieder, da sieht man aber auch, finde ich, also das passiert im Team Sky, würde das nicht passieren. So blöd es klingt, ne? Aber das sind die,
nee, aber
Marginal Gains im positiven Sinne.
Passt für mich so ein bisschen zu diesem, ja, Movies. Charakter, den Nairo Quintana so im Publikum abzeichnet und auch das Team Movistar.
Mhm. Ja, so sind sie. Also, fassen wir nochmal zusammen. An dem Tag Ron Dennis Platz 1 und ja, damit auch natürlich und völlig zu Recht im roten, nee, was ist das rote Trikot dieses Jahr, ne? Was
im roten Trikot, ja, jedes Jahr.
Nee, ja, die hatten aber schon mal ein goldenes Trikot, oder?
Ja, aber glaube ich nur bis 2007.
Du siehst, ich lebe in der Vergangenheit.
Nee, warte, wann wurde es abgeschafft? Lass mich überlegen. Als Valverde gewonnen hat 2009, war das Führungstrikot auch noch golden und ich glaube dann 2010 hat man auf rot gewechselt.
Okay. Also, so lange ist es noch nicht her. Kommen wir vielleicht dann einfach mal an diesem Punkt schon zur, warte mal, wo sind wir denn hier? Zur zweiten Etappe. Und das war dann die Etappe von, ich versuche es mal auszusprechen, Marbella nach Caminito del Rey. Das war, glaube ich, die Etappe, die du schon als so, ja, als noch nicht wirklich Bergankunft, aber eigentlich schon auch Bergankunft angekündigt hast, mit diesem Wanderweg, Kategorie 3 Weg, Berg am Ende. Ja, was soll man so sagen, ne? Ging direkt los mit einem Zweierberg und für einen zweiten Tag einer Grand Tour eigentlich schon jetzt kein richtig hartes Pflaster, aber es gibt Grand Touren, lassen sich langsamer einrollen.
Ja, und es wurde da schon am zweiten Tag ordentlich ausselektioniert und natürlich hat auch die Hitze an dem Tag in der Gegend eine sehr, sehr große Rolle gespielt, wie bislang im gesamten Verlauf der Vuelta, muss man eindeutig sagen. Und da muss ich mich jetzt ein bisschen korrigieren selbst. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass dasselbe Finale ist wie 2015. Ja, war es dann doch nicht so ganz. Also 2015 ist man da noch ein Stückchen weiter hochgefahren. Dieses Mal ist man dann doch, glaube ich, links vorher an dieser Stichstraße abgebogen. Deshalb war das Finale halt nicht ganz so schwierig. Aber trotzdem hat es dann gereicht, dass wir keinen Sprinter vorne gesehen haben. Die sind alle hinten rausgeflogen und dann gab es da so einen Dreikampf im Prinzip zwischen Laurens de Plus, Valverde und Kwiatkowski, Plus, der rausgeknallt war aus der Quickstep-Mannschaft. Vielleicht aus meiner Sicht ein Ticken zu früh.
Ja, ich habe es in der Zusammenfassung nur gesehen, aber dachte ich mir auch, Junge, hättest du vielleicht mal einen Moment noch eine gehaltene S22. Also in so einer Situation, dass man da vielleicht als Fahrer auch nervös wird und mit den Jungs, mit denen man da vorne unterwegs ist, vielleicht so Helden aus der eigenen Jugend, ne, und dass man da vielleicht ein bisschen zu früh antritt, kann ich dann auch nachvollziehen.
Ja, aber lustig, keiner hatte den auf dem Schirm. Also so ja. Während des Rennens sämtliche Kommentatoren, also selbst die Belgier, hatten es nicht auf dem Schirm, dass es ihr eigener Mann ist. Also ja, und manche haben dann auch gedacht, es wäre Enric Mas. Aber es war Laurens de Plus, ein schönes Verwechslungsspiel, was die Quickstep-Mannschaft da gespielt hat. Aber ja, Valverde, der alte Fuchs, der wusste schon, wie der Hase läuft, ist wieder rangefahren mit der Gruppe und dann Kwiatkowski hat ordentlich Gas gegeben, aber dann gab es so gut 200 Meter vom Ziel so eine Rechtskurve nochmal und da hat Valverde Kwiatkowski ganz intelligent in die erste Position geschickt, sodass er da nochmal Schwung holen konnte und dann mit seinem unwiderstehlichen Antritt das Ding gewonnen.
Ja, also das, ich glaube, als er die Etappe gesehen hat oder das Profil gesehen hat, da hat er auch wahrscheinlich ein kleines Lächeln auf den Lippen gehabt. Und wenn jemand das kann oder das so kann, dann ist es sicherlich er. Ja, und dementsprechend auch. Ich hatte ihn ja auch so ein bisschen in die Daumen, habe ich mich gefreut und denke auch, dass das ganz verdient war an dem Tag. Kwiatkowski natürlich dann auch wieder, ne, zweiter Tag im zweiter Platz. Ärgerlich für ihn, aber der Trost mit dem roten Trikot ist mit sicherlich groß genug gewesen, dass er an dem Tag dann übernommen hat.
Definitiv, aber dahinter gab es ja einige Abstände, also wenn auch nur kleine Abstände, aber die nächste Gruppe dann, angeführt von der Plus, 3 Sekunden. Ja, und dann waren es dann, glaube ich, 10 Fahrer in der Gruppe.
Ja, so, ich guck mal, ja, genau.
Bis Dries Devenijns, der dann 8 Sekunden die nächste Gruppe reingebracht hat.
Buchmann in der Gruppe, vielleicht, ne, muss man an der Stelle ja dringend sagen.
Ja, also ganz stark, Emanuel Buchmann schon an dem Tag, 7. bei einer Ankunft, die ihm ja eigentlich nicht liegt, weil er hat ja nicht so, wie wir wissen, diese Explosivität für diese kurzen Anstiege, sondern ist eher für die langen Steigungen mit seinem Dieselmotor geschaffen. Aber immerhin 7. hinter Tony Galopin, Bennett, Keldermann, De Plus, Kwiatkowski und Valverde. Dahinter dann Uran, Quintana, Pinot.
Darf ich noch eine Sache kurz, wo wir gerade bei Buchmann sind. Er hat auch Platz 25 beim Zeitfahren, ne? Also auch da.
Auch da eine ganz, ganz starke Leistung.
Seine
ja.
Verhältnisse echt gut. Also so 2 Ergebnisse an 2 Tagen, wo man ihnen vielleicht sagt, okay, da musst du jetzt irgendwie durch und dann Platz 7, Platz 25, jetzt mit 30 Sekunden. Das sind so Sachen, da kann man sagen, okay, also wenn du das schon an den schlechten Tagen oder an den weniger für dich gemachten Tagen auf den Asphalt bringst, wie wird das denn erst an den guten Tagen?
Ja, denke ich mir auch. Ja. Und dann ein Mann wie Yates beispielsweise, Simon Yates, den ich eigentlich bei so einer Ankunft mit vorne gesehen hätte, der hat da so ein bisschen überrascht für mich, also hat er 8 Sekunden verloren. Ja, und dann gibt es halt so Kandidaten, die sind an dem Tag, haben sich mehr oder weniger schon aus der Gesamtwertung verabschiedet. Also Louis Meintjens, der konnte den Schaden mit 19 Sekunden noch einigermaßen limitieren, genauso wie Miguel Angel Lopez, aber halt besagt, ja, Richie Porte beispielsweise, Rohan Dennis, der Träger des roten Trikots.
Ja, der hat richtig kassiert, ne?
Der ist außer Rang und Traktanten gefallen, genauso wie Nibali. Ja, gut, also der hat ja von vornherein schon gesagt, er ist eigentlich nur zum Trainieren da. Ja,
und Dan Martin, Dan Martin auch 1:15 eingefangen.
Dan Martin, ja, aber ich weiß nicht, ich habe es irgendwo aufgeschnappt, dass Dan Martin jetzt Zwillinge erwartet und dann scheinbar während der Vuelta den Abflug macht.
Ah, okay. Ja, dann hat er sich wahrscheinlich gesagt, okay, dann fange ich mir jetzt hier am Anfang vielleicht was ein, gewinne eine Etappe und dann ab in den Kreißsaal. Also, ich frage mich dann immer, weißt du, warum fahren dann, also ich kann mich erinnern, als wir hier höchst schwanger waren oder als hier jemand schwanger war, der mir sehr nahe steht, die letzten, ich sag mal 2 Wochen oder so vorher, da habe ich mich nicht mehr getraut, mit dem Rennrad irgendwie weiter wegzufahren, sondern bin irgendwie hier so einen Rundkurs gefahren, sodass ich immer in einer Viertelstunde, 20 Minuten zu Hause sein konnte. Und der fliegt mal nach Italien zu einer Rundfahrt. Also das finde ich schon sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Und dann als Team ihn einzusetzen, finde ich auch ein bisschen, naja, wenn man weiß, dass er aussteigen wird, weil da was kommen im Anflug ist, im wahrsten, ne, im übertragenen Sinne des Wortes und der Klapperstorch unterwegs ist.
Aber ich glaube, es gab beim Giro auch schon mal einige Fahrer oder mehrere Fahrer, die dann abends, weil das in ihrer Nähe war, mit dem Helikopter nach Hause geflogen sind und dann nächsten Tag wieder da waren.
Weißt du, wo denn Martin wohnt? Ich denke,
er wohnt, glaube ich, in Andorra.
Okay. Naja, gut, wenn
und
er jetzt.
Da in der Gegend sind wir ja in der dritten Vuelta-Woche. Also es würde ja dann auch theoretisch passen.
Der ist ein ganz gewiefter Taktiker und hat das so geplant. Naja, da sind wir gespannt. Also von dieser Stelle, denn Martin, alles gut für die Geburt. Vor allen Dingen deiner Frau.
Ja.
Du wirst das schon irgendwie stemmen, aber deine Frau, alles Gute für die Geburt.
Schade auch an dem Tag für Ilno Zakarin, der wohl einen Sturz hatte, hat dann auch gut eine Minute verloren und ja, das hat man in den letzten Tagen dann jetzt auch gemerkt, dass er da enorm an diesen Sturzfolgen zu knabbern hat. Fabio Aru hatte auch einen Sturz, soll aber einigermaßen glimpflich davongekommen sein, also ja, diese Etappen da zum Anfang sind nicht ganz ungefährlich. Auf der anderen Seite finde ich sehr gut, dass man bei der Grand Tour den Weg geht und dann gleich mal auf der zweiten Etappe sowas Hartes einbaut. Dadurch nimmt man dem Rennen viel, viel Nervosität.
Und natürlich muss man die Geschichte erzählen von dem Schläger aus Norwegen, der eingekehrt ist, sozusagen.
Ja, definitiv. Also Lars Boom, der fuhr eigentlich mehr oder minder den ganzen Tag alleine hinter dem Feld her gegen die Karenzzeit wegen Magen-Darm-Problemen, die er hatte. Ja, und zwischendurch hat er es dann so eilig, mal wohin zu müssen, dass er dann einfach kurzerhand bei einem Zuschauer gefragt hat, ob er da mal dessen Camper benutzen dürfte.
Ich habe da heute mit einem Kollegen drüber gesprochen, der sogar Lars Boom noch persönlich kennt aus einer Zeit, gemeinsamen Zeit. Und der meinte auch, wenn es ein Belgier gewesen wäre, der hätte die Toilette nie wieder sauber gemacht. Ja, also sehr, sehr interessant. Es sah sehr lustig aus. Ich habe mich noch gefragt, was würde wohl passieren, wenn der Mensch, der da das Fahrrad gehalten hat, ne? Also, wie heißt es das? Das Bianchi. Wenn der einfach damit abgehauen wäre.
Ja, das hätte ja jemand mitbekommen.
Ja. Naja, aber weg ist weg, sag ich mal. Ne?
Ja. Ja, und wir können uns ja beispielsweise an den Fall Arnaud Demar erinnern.
Der das auch schon
hat. Dem ist Ähnliches passiert. Ja, der musste auch mal dringend wohin und hat auch den Camper eines Tour de France-Zuschauers nutzen dürfen.
Ja, ich stelle mir das, ich muss da immer an, den kennst du wahrscheinlich noch aus Höllentour, die Deutschen, die da mit dem Camper immer unterwegs waren. Aber bei dem Mann, genau. Hatte das noch, du hast mir das Video jetzt gerade nochmal geschickt, sehr, sehr schön. Da hatte das noch irgendwie ein bisschen mehr Stil, fand ich. Ne? Der hat das Fahrrad schön abgestellt, das wirkte so ein bisschen, als wenn er eingeladen worden wäre, ja, kommen Sie hier rein. Ne? Dann ist da noch ein anderer Fahrer stehen geblieben. Da hätte mich nicht gewundert, wenn der noch einen Kaffee bekommen hätte von den Campingbesitzern da. Also das wirkt auch so ein bisschen für mich, als hätte der andere Fahrer, als wäre der vorher vorgefahren, hätte gefragt. Sorry, dürften wir mal kurz. Das klingt, ist weniger, wie soll man sagen, weniger brachial oder irgendwie sowas. Naja, war eine lustige Geschichte von Lars Boom. Von dem hat man ja in letzter Zeit nicht nur Positives gehört. Insofern ist er jetzt zumindest mal mit was Lustigem oder was Unterhaltsamem da auf der Tapete erschienen.
Ja, und das Schöne ja für ihn, er ist dann in der Karenzzeit noch angekommen und durfte dann am nächsten Tag auch wieder an den Start gehen.
Ja, ja, das wäre blöd gewesen, ne? Wegen so einer Nummer.
Wenn er um 2 Sekunden dann die Karenzzeit verpasst hätte, ja. Weil er da in dem Camper war.
Andererseits, ich weiß nicht, ist dir das mal ergangen, dass du während des Rennens dringend auf Toilette musstest? Also so richtig dringend? Also so, dass.
Ich musste mich mal übergeben, aber ja.
Ich kann mich nicht dran erinnern, dass mir das mal passiert ist. Du musst dich übergeben? Was war denn da los? Vor Anstrengung?
Ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht was Falsches gegessen während des Rennens.
Aber weißt du, wann war das denn? War ich dabei? Nee.
Nee, beim Ötztaler.
Nee, da war ich auch. Also war ich zwar auch, aber war ich nicht mit dabei. Sowas. Einfach übergeben. Naja, aber du bist noch angekommen, ne?
Ich bin noch angekommen, ja, aber es war leider am Fuße des Timmelsjochs und nicht oben.
Ja. Da unten brechen und dann noch wieder aufs Rad steigen und da hochfahren. Sehr, sehr schön. Muss man auch erstmal machen. Ja, das war also die Etappe der Austreter und der Antreter. Etappe Nummer 2 mit einem sehr schönen Sieg von Alejandro Valverde. Zur Etappe 3 ist vielleicht dann noch insgesamt weniger zu sagen, weil es war die von uns auch erwartete Massenankunft. Und was soll man, ne? Also es ging direkt bergauf, langer Anstieg, da hat man den Sprintern schon wehgetan und wir hatten ja auch schon mal, ich meine zumindest überlegt, wird das überhaupt dann reichen, dass wieder alles zusammenläuft, aber im Endeffekt war es dann doch so. Ich glaube, es gab auch Gegenwind auf der zweiten Etappenphase, sodass die Ausreißer oder die Gruppe, die weg war, es nicht einfacher hatte. Naja,
ja, irgendwann war es ja dann so, dass diese Ausreißergruppe, sage ich jetzt mal, in Reichweite war und man hatte eigentlich ein Bummeltempo angeschlagen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und irgendwie war es dann ein paar Leuten im Feld zu bunt und die sind dann rausgefahren zu dieser Ausreißergruppe nach vorne. Ja, und der letzte Überlebende dieser zweiten Ausreißaktion war dann ja Lukas Pöstlberger, der auch erst kurz vom Ziel gestellt wurde. Aber einer, der wieder dabei war und wieder Pech hatte, war der Europameister im Zeitfahren, Viktor Kampanats, der rausgeknallt war und dann ja in so einer Linkskurve gestürzt war.
Mhm. Ja, das hatte ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen, muss ich gestehen.
Ja, ansonsten wäre vielleicht also diese Aktion dieser zweiten Ausreißergruppe recht aussichtsreich gewesen, weil er hatte da auch noch einen Teamkollegen dabei, Viktor Kampanats, und wenn du halt so ein Zugpferd da in so einer Fluchtgruppe mit dabei hast, dann hast du eigentlich gute Karten.
Ja, auf jeden Fall. Und auch für Bora wieder so eine Nummer, ne? Also einfach ein Fahrer da den halben Tag draußen vom Feld fahren zu lassen, ist natürlich auch immer eine interessante Sache, ne? Also für den Sponsor einfach. Und,
zum anderen, du musst dann, die haben ja einen guten Sprinter mit Peter Sagan dabei, du musst dann halt hinten nicht arbeiten.
Ja, genau. Und der ist dann auch am Ende des Tages, ne, also es war jetzt auch nicht die leichteste Etappe, muss man ja auch mal sagen, ne, ist dann zumindest noch auf Platz 3 reingekommen. Und ich glaube, wer da vorne gelandet ist, ne, der ist dieses Jahr ja auch, er fährt wahrscheinlich die Saison seines Lebens, zumindest bisher, ne, Viviani, den der Wechsel, also ich glaube, ich kann mich selten erinnern, wo der Unterschied eines Fahrers nach einem Wechsel so wie Tag und Nacht war, Viviani. Der ja bei Team Sky, also dies Jahr die erste Saison und für das Team Quickstep letztes Jahr bei Sky, also da war nicht so viel an Alarm.
Da vor allem, dass ein Fahrer von Team Sky wechselt und dann besser wird.
Ja.
Da gibt es wenige Beispiele. Ja, und die Etappe kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt über 2000 Höhenmeter vielleicht auch waren, für eine Sprint-Etappe wohlgemerkt. Ja, und Viviani, Quickstep, die haben im Sprint eigentlich alles richtig gemacht, also ja, ich staune immer wieder. Quickstep-Mannschaft hat in diesen Sprints immer Nerven wie Drahtseile. Also die kommen wirklich erst im letzten Moment nach vorne, während anderen Mannschaften da die Leute ausgehen. Und Viviani, klar, mit dem Bums, den der drauf hat, ist der eigentlich nicht zu halten.
Ja, aber das kommt auch, ne, wenn du schon so viel gewonnen hast, ne, und wenn du mit so einem breiten Selbstvertrauen dann in die Geschichte reingehen kannst, dann ist das auch was anderes. Ne? Wenn Viviani jetzt mal Zweiter geworden wäre, hätte kein Hahn danach gekräht und hätte ihm vorgeworfen, dass er seine Saison verkackt. Aber so, mein Gott, ne, hast ja nichts mehr zu verlieren, weil du hast schon so viel gewonnen.
Ja, und er kann ja mittlerweile auch ganz gut über so hügelige Parkour kommen, also bei den italienischen Meisterschaften. Also für viele, die ihn jetzt nach der Tour de France das erste Mal wieder gesehen haben, weil die ist er ja nicht gefahren, sondern den Giro, aber ist doch vorher italienischer Meister geworden, war es vielleicht erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich an das Trikot von ihm zu gewöhnen, weil er ist da jetzt in diesem Maglia Azzurra unterwegs, also im italienischen Meistertrikot. Und dieses Rennen, worauf ich hinaus wollte, die italienische Meisterschaft, hat er ja auch auf einem sehr, sehr hügeligen Parcours unter anderem gegen einen Domenico Pozzovivo gewonnen. Mhm.
Aber Weltmeisterschaft ist dann doch noch mal eine andere Nummer, oder?
Na klar, definitiv. Aber apropos Weltmeisterschaft, der Weltmeister Peter Sagan sagt ja selbst, er leidet immer noch so ein bisschen unter den Sturzfolgen der Tour de France. Also dieser Crash, den er da hatte, der scheint wohl dann doch schwerer gewesen zu sein, als wir alle denken. Und ich denke, als gerade maximal bei so 70% vielleicht seiner Form. Vielleicht aber auch spielt es eine Rolle, dass die Saison schon sehr lang für Peter Sagan war, also mit den Frühjahrsklassikern, mit der Tour dann jetzt, und dass ihm vielleicht hinten raus auch ein bisschen die Körner ausgehen.
Ja, wie viel, ich zähle mal gerade, ich habe eben durch Zufall, habe ich es auch mal nachrecherchiert, Nils Pollitt hatte zum Beispiel 70 Renntage, Naja, Peter Sagan 64. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich.
Aber es kommt ja auch immer darauf an, mit welcher Intensität.
Genau, das, darauf wollte ich hinaus. Aber andererseits, ne, jeder fährt halt die Intensität auf, ne, also auf seinem Niveau. Was, nun, was für ein Sagan anstrengend ist, ein Paulette strengt sich ja auch an. Nun ja, sonst noch etwas, was ich verpasst habe in der Zusammenfassung dieser Etappe. Also, ne, also die, so Leute, es haben sich keine weiter besonders weit nach vorne gefahren.
Nö, also in der Gesamtwertung gab es eigentlich so gut wie keine Veränderung und ja, die Bergwertung nahm so langsam ein bisschen Form an. Also Luis Angel Marte hat dann 24 Punkte am Ende der Etappe auf dem Konto gehabt, dadurch, dass wir da auch schon wieder einen Erstkategorieberg dabei hatten. Und ja gut, also viele wissen das ja gar nicht, wir haben ja kein Nachwuchstrikot in dem Sinne, bei dieser Vuelta, sondern dafür dieses, ja, ein bisschen komische weiße Trikot ist ja dieses Kombinationstrikot.
Ja. Aus was? Also das, ich habe das nie richtig verstanden.
Die Kombinationswertung ist einfach zusammengesetzt aus allen, also Gesamtwertung, Punktewertung, Bergwertung, wer da die niedrigste Punktzahl hat, die niedrigste Rangzahl, sagen wir so, werden alle Ränge zusammen addiert, der bekommt dieses Kombinationstrikot.
Ah, okay. Wieder was gelernt, wobei ich glaube, das Lernen bringst du mir jedes Jahr bei und ich vergesse es einfach immer wieder jedes Jahr.
Dieses Format gibt es ja in der Form eigentlich auch nur bei der Vuelta, aber sehr interessant, man hat ja beispielsweise früher auch mal die Tour de France nach Rangpunkten ausgefahren.
Mhm. Ja, das stimmt, aber das ist schon ewig lange her.
Ja, aber wäre auch mal ein spannendes Format.
Ihr macht mir immer die Tour, ihr mit euren Ideen, ihr jungen Menschen, ne? Lasst doch mir wenigstens die Tour, wie sie ist. Wir können ab und zu mal ein neues, so ein Pitstop-Geschichte zum Beispiel oder sowas Verrücktes machen. Aber lasst mir doch das Grundsätzliche bitte. Ich wäre sehr froh darüber. Naja. Ja, das war eigentlich schon alles, was man groß zu dieser, wie soll man sagen? Warte mal, habe ich mich jetzt hier verdingelt? Ich habe mich in meinen ganzen Etappen vertan. Zu der dritten Etappe. Und komme jetzt zu der für mich sehr überraschenden vierten Etappe. Überraschend, ne? Wer bis jetzt mitgehört hat, weiß es. Ich habe nichts mitbekommen von heute. Und der Thomas hat im Vorgespräch so ein bisschen was angekündigt. Wie hattest du es gesagt? Eine glücklich machende Etappe, eine fröhlich stimmende oder so etwas. Ich weiß auch nicht, die Ironie ist manchmal nicht so meins. Ne? Ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch nie mit Wunsch gemeint. Was war? Erzähl, sag mir, was heute passiert ist, was mich glücklich stimmen sollte.
Ja, also das Erste, was wir hatten, also zum ersten Mal im Verlaufe dieser Vuelta, ist eine Ausreißergruppe durchgekommen.
Ach.
Die zwischenzeitlich einen riesigen Vorsprung über 9 Minuten hatte und Ben Gastauer und Benjamin King, die haben zwischenzeitlich sogar um das rote Trikot von Kwiatkowski gekämpft. Hat am Ende nicht ganz gereicht. Diese Ausreißergruppe hat im Finale, ja, bei der Bergankunft, also muss man ja erstmal generell zu dieser Etappe vielleicht sagen, ja, 162 Kilometer zwischen Vélez Málaga und Alfacar Sierra de la Alfaguara, also eine Bergankunft mit zwei Erstkategoriebergen. Da hat diese Ausreißergruppe den Sieg unter sich ausgemacht. Mhm. Benjamin King und Nikita Stalnov. King vom Dimension Data und Stalnov von Astana haben den Sieg im Finale unter sich ausgemacht. Benjamin King war dann im Finale der Bessere im Sprint, aber sehr erfreulich deshalb, vor allem aus deutscher Sicht, was sich dann hinten getan hat.
Ja, dann nämlich, schieß mal los, halt, ich sitze hier wie ein gespannter Flitzebogen.
Ja, also es dachten ja viele, es wäre erstmal so ein Abtasten vielleicht bei dieser ersten Bergankunft der Favoriten, aber
Ich habe heute gehört in einem anderen Podcast über die Vuelta, heute ist ein Tag, wo der gute Felix gesagt hat, heute ist ein Tag, wo man die Vuelta nicht gewinnen kann, aber verlieren. Und das ist heute möglicherweise zu einem, man könnte es nicht hundertprozentig versprechen, aber es könnte durchaus sein, dass heute mal so schon die ersten Grand Tour, sag ich schon, Pfaffs sozusagen mal auf die Tour drücken. Und ist das passiert?
Definitiv. Also die Sky-Mannschaft hatte zwischendrin ja keine Lust mehr nachzuführen und hatten dieses rote Trikot von Kwiatkowski schon so ein bisschen aufgegeben, will ich mal so sagen. Gut, Fazit ist, dass das am Ende um 7 Sekunden retten konnte. Aber dann in dem Schlussaufstieg haben es die gelben Killerwespen von Lotto NL Jumbo ordentlich krachen lassen. Also die haben wirklich das komplette Dispositiv aufgezogen und mit der ganzen Mannschaft fast den gesamten Anstieg Vollgas hochgefahren. Ja, und nach wurden halt einer ums andere eliminiert und dann, ja, als so der letzte Helfer, ich glaube, es war Sepp Kuss, rausgegangen ist, dann waren nur noch Bennett und Kreuzweg da, dann, ja, haben sich alle ein bisschen angeschaut, es kam die Attacke von Simon Yates, der kam vor der Favoriten, vor allen anderen Favoriten ins Ziel, aber so, ich glaube, es war 2 Kilometer vor dem Ziel, die Attacke dann von Emanuel Buchmann, keiner ist oder konnte mitfahren mit Buchmann, kam nur 2 Sekunden hinter Yates ins Ziel und hätte den eigentlich ja fast noch aufgefahren und ja, 17 Sekunden vor dem Rest der anderen Favoriten. Miguel Angel Lopez konnte sich noch ein Stückchen absetzen, dann ja, waren es dann ja von Buchmann zu Valverde waren es dann schon 23 Sekunden.
Ja, Hut ab. So, und jetzt kann ich auch endlich mal auf die Gesamtwertung von heute gucken, beziehungsweise aufs Ergebnis.
Ja, am Ende in der Gesamtwertung, Emanuel Buchmann, ja, der hätte sich fast das rote Trikot heute übergestreift.
7 Sekunden, verdammter Dreck. Verdammter Dreck, wie ärgerlich. Naja, aber andererseits, mein Gott, also hätte man Buchmann jetzt vor 5 Tagen gesagt, dass er nach der 4. Etappe auf Platz 2 steht, hätte man ihm jetzt mit Sicherheit, hätte er gesagt, ja, mach ich, nimm ich. Ja, super, schön. Also hast recht, also freut mich. Ist eine Etappe für gute Laune.
Ja, ganz, ganz beherzte und couragierte Fahrweise in diesem Finale. Und wie er da auch an Yates rangeflogen ist, das war sehr, sehr beeindruckend. Also Simon Yates ist ja nicht irgendwer, sondern jemand, der den Giro d'Italia über große Strecken dominiert hat. Und da Leuten wie Valverde, Quintana oder auch Rigoberto Urán, der Zweite der Tour de France, war das Hinterrad zu zeigen, das zeigt schon von Stärke.
Ja, und auch dem Quintana einfach mal irgendwie, wie viele Sekunden sind das hier, 26 Sekunden einzuschenken, ne, muss man ja auch erstmal machen, finde ich.
Definitiv, aber auf der anderen Seite finde ich es auch besser eigentlich, dass er jetzt dieses Führungstrikot nicht hat, ja, weil das, dann hätte er natürlich enorm viel Druck jetzt auch auf den Schultern und es wäre natürlich mental für ihn auch eine sehr, sehr große Herausforderung, das erste Mal jetzt dann in so einem Leader-Trikot bei einer großen Landesrundfahrt zu fahren. Und so ist es jetzt vielleicht ganz gut. Er fliegt dann weiterhin, ja, will ich jetzt nicht mehr sagen, unter dem Radar, weil spätestens seit heute sollten bei allen Gesamtklassements-Favoriten, wenn sie den Namen Emanuel Buchmann hören und wenn er wegfährt, alle Alarmglocken läuten. Mhm, ja. Aber er kann so ein bisschen weiterhin in Ruhe sein Rennen fahren und muss da nicht die Last des Rennens tragen.
Andererseits muss man ja auch sagen, finde ich immer in solchen Situationen, wenn man einmal die Chance hat auf so ein Trikot, wer weiß, ob sie nochmal kommt. Ne, bewusst hat das mit Sicherheit auch nicht liegen lassen.
Das nicht, nee, aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man bei Bora da jetzt ganz, ganz froh auch drum ist. Also er hat auf jeden Fall jetzt ein ordentliches Statement geliefert und seine Ambitionen für die Top 10 untermauert.
Absolut, absolut. Ja, schön. Also, schön, kann man einfach nur sagen. das freut mich doch sehr. Ja, und hast du irgendwelche Interviews gehört? Er wird wahrscheinlich hinterher abgefeiert haben
Er wurde abgefeiert?
Sowohl als auch.
Nö, also das Interview, was ich auf der Seite von oder auf dem Twitter-Account von Bora gesehen habe mit Emanuel Buchmann, war da die Dinge doch recht realistisch eingeschätzt, also dass er da rausgefahren ist, niemand wollte so richtig hinterherfahren und er hatte sich sehr gut gefühlt, ja, und muss jetzt halt sehen, wie es dann in den nächsten Tagen weiterläuft, aber was ich halt so sehr, sehr spannend fand, wie sich die anderen Favoriten so verhalten haben, also als Yates dann weggefahren war, wollte da keiner, ja, die Last des Rennens ertragen. Also weder die beiden Lotto-Jumbo-Fahrer, Kreuzweg und Bennett, noch irgendwie die Movistar-Mannschaft. Gut, man hat schon gesehen, dass Valverde da etwas Führungsarbeit für Quintana gemacht hat. Also da kann man schon so ein bisschen rauslesen vielleicht, dass man bei manchen Etappen auf Valverde setzt. Aber wenn es ums große Ganze geht, dann doch Quintana vielleicht der Wunschkandidat ist oder der Mann, der es letzten Endes richten soll.
Ob es der Wunschkandidat ist, möchte ich sogar bezweifeln, aber zumindest der Kandidat, für den man für aussichtsreicher hält.
Ja, aber auch so Fahrer wie Fabio Aru, die zwischenzeitlich dann Probleme hatten, Zakarin, der hat heute viel, viel Zeit gefressen, also ist eigentlich im Prinzip schon fast raus aus dem Klassementsrennen. Thibaut Pinot und auch ein Rigoberto Urán, die hätte man ja vielleicht dann doch ein Stückchen weiter vorne erwartet. Also, ja, also es ist sehr, sehr spannend und es geht sehr, sehr, sehr eng zu.
Ja, aber cool. Also ich bin jetzt immer noch so ein bisschen geplättet davon, dass, also im schönsten Sinne, dass Buchmann da so. Ja, also das sich so geholt hat. Also super.
Entschuldigung. Ja, und wenn man mal so einen Überblick gerade über die Klassements Favoriten vielleicht macht.
Genau.
Buchmann ist ja der Einzige so ziemlich, der jetzt noch gar keine Grand Tour diesem Jahr gefahren hat. Simon Yates, der ist den Giro gefahren, konnte sich während der Tour de France erholen und auf die Vuelta vorbereiten. Genau gleich wie, fast gleich wie ein Wilco Keldermann, der, glaube ich, bei der Tour früh raus ist. Nairo Quintana hat auch die Tour gefahren, Rigoberto Urán auch, George Bennett hat den Giro gefahren, Thibaut Pinot auch. Also es gibt also nicht so wirklich viele Leute, die super ausgeruht jetzt zur Vuelta kommen. Es könnte vielleicht ein Plus für Buchmann sein. Auf der anderen Seite ist es jetzt so seine erste Grand Tour, die er als Kapitän in Angriff nimmt und mit den, wo er da in der dritten Woche dann vielleicht auch mit ernsthaften Ambitionen aufs Klassement fährt und da muss man dann wirklich von Tag zu Tag sehen, wie er sich da schlägt.
Und eigentlich auch nur eine Randnotiz, aber zumindest auch so ein kleines Indiz. Die Wettquoten für Emanuel Buchmann, er steht jetzt auf einem Niveau mit George Bennett und Steven Kruiswijk, ne? Also jetzt auf Platz 7, 8 und 9 die drei und hat sich schon deutlich verschoben. Immer noch.
Ja, also auch da traut man ihm jetzt eindeutig mehr zu. Und wenn wir jetzt dann gleich vielleicht mal vorausblicken auf die nächsten Tage so, also
ja, auf jeden Fall.
Kann mir schon gut vorstellen, also Kwiatkowski, der wird sich mit Sicherheit nicht ewig da an der Spitze halten. Also heute war, denke ich, so ein Berg, den kann Kwiatkowski noch mit den Besten beenden, aber hätte er mehr gekonnt, wäre, denke ich, auch da mitgefahren bei Yates und Buchmann. Ja, aber in den kommenden Tagen, wir sind halt, ich denke an dieser nächsten schweren Bergankunft am Covatia, wenn er sich da wieder so gut schlägt, dann könnte es auch drin sein, dass er, wenn er da noch gut liegt, dieses Trikot auch übernehmen könnte.
Verdammt, das ist jetzt, glaube ich, die Etappe, die ich gerade verschlagen habe. Lass uns mal chronologisch vielleicht weitergehen. Schon als Vorausschau auf das, was jetzt passiert.
Ja, aber vielleicht noch zwei, drei Sachen.
Ja, sag, wenn du noch hast, klar.
Ja, für die Mannschaft Dimension Data war es jetzt, glaube ich, gar der erste World Tour Erfolg in diesem Jahr durch Benjamin King, der heute der King war.
In wie viel Zeitschriften wird man morgen diese Überschrift lesen?
Ja, und ein, zwei Sachen, die ich vielleicht noch anmerken wollte.
Entschuldigung, wenn ich jetzt aus dem Konzept gemacht habe.
Ja, also genau, wo wir es bei den letzten Grand Tours doch hatten, die erdrückende Übermacht der Sky-Mannschaft, heute im Finale drin, ja, Kwiatkowski weitestgehend isoliert. Der Einzige, der da noch mit Abstrichen ein bisschen dabei war, war David de la Cruz, der mit 3:15 reinkam, also in derselben Gruppe wie Kwiatkowski. Aber wir haben es doch nicht so gesehen, dass 4 oder gar 5 Fahrer von Sky noch unter den besten 10 der Gesamtwertung dabei waren. Also das ist jetzt ein viel, viel offeneres und für mich, ich finde, ein viel, viel interessanteres Rennen, ohne so eine überlegene Mannschaft in Sachen Gesamtwertung.
Das stimmt. Andererseits muss man es auch sagen, es ist ein anderes Rennen auch, weil halt nicht die ganz, ganz großen Namen, ne, es fehlen ja jetzt schon so ein paar Namen. Das muss man einfach so sagen. Ob es dadurch das uninteressantere Rennen ist oder nicht sogar vielleicht auch dadurch, ne, das interessantere Rennen geworden ist. Ne? Also wer fehlt jetzt? Es fehlt so ein Froome, ein Thomas, um die Skyfahrer zu nennen. Wer fehlt sonst noch?
Dumoulin fehlt.
Bardet. Okay, das sind jetzt 4 Fahrer.
Roglic beispielsweise, ja. Ja, sind schon einige, die nicht dabei sind vorne, aber es ist dadurch ein sehr, sehr offenes Rennen und ja, auch vielleicht geprägt von einigen taktischen Coups.
Mhm. Ja, also das heute hat der Kollege schon recht gehabt, ne? Man kann es heute nicht gewinnen, aber verlieren und oder wie Buchmann einfach mal ein Ausrufezeichen setzen und sozusagen mal seine Visitenkarte auf den Tisch legen und sagen, ich bin auch hier dieses Jahr.
Und auch innerhalb des Team Bochers wird er damit ja natürlich enorm an Renommee gewonnen haben.
Total.
Man sieht einen Rafał Majka, der kommt zwar in der Gruppe dahinter noch mit an, aber spätestens jetzt, ja, dürfte er da eigentlich die Kapitänsrolle souverän innehaben. Und er hat ja auch eine sehr gute Mannschaft an der Seite, muss man sagen, mit Formolo und Majka, die ihm da sehr gut in den Bergen unterstützen können.
Und ich glaube auch, dass selbst ein Peter Sagan ja durchaus auch mal sagt, okay, ich fahre das Ding eh nicht zu Ende. So zwei, drei Etappen, so im Flachen mal zumindest keine Helfer beanspruchen und zu sagen, hier, das ist unser Mann, wir fahren jetzt für ihn. Auch wenn er sich selber dann nicht in die Helferrolle begibt, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das was ist. Und Markus Burkhardt als Captain de la Route ist ja auch immer wirklich jemand, der mit sehr viel Erfahrung da in den Ring steigt.
Ja, und die Mannschaft, die für mich heute so den stärksten Eindruck gemacht hat, war Lotto NL Jumbo. Also was die da ja,
so
aufgezogen
eben,
haben.
So wie du es eben beschrieben hast, klang das fast wie der blaue UPS-Train, den es mal gab.
Ja, so, also hat schon ein bisschen daran erinnert. Also einer nach dem anderen hat da das Tempo um eine Stufe hochgeschraubt. Und na klar, wenn du so einen Mann wie Sepp Kuss dann noch hast als letzten Berghelfer oder davor dann Florenz D., fast das Tier, also die sind da schon ordentlich hochgeknallt.
Ja, schön. Werde ich mir vielleicht gleich nochmal den einen oder anderen Ausschnitt anschauen. Weil das klingt ja so, als hätte das durchaus.
Aber wenn du es dir nochmal anschaust, also sei nicht verwundert, dass du plötzlich Buchmann das erste Mal vom Ziel siehst, weil die Attacke war nicht so richtig von irgendeiner Kamera eingefangen.
Dann kann ich es mir sparen. Sehr gut. Entschuldigung. Also er ist irgendwie auch unterm Fernsehradar dann offensichtlich geflogen.
Er hat sich so weggeschlichen. Mhm.
Kommen wir zur Vorausschau, was sozusagen jetzt bald passieren wird. Morgen die Etappe von Granada nach Roque da Stema wird, also ich habe mir, wenn man sich das Profil so anschaut, würde ich fast behaupten, könnte eine gute Ausreißer-Etappe sein. Könnte aber auch, wenn die Sprinter einigermaßen rüberkommen, ich meine, man hat so, ich schätze mal, wie viele Kilometer sind das vom Ziel? So 28? Nee, mehr. Ja, doch, so 28.
26. Kilometer. 26. Vom Ziel ist die letzte Bergwertung, wird die abgenommen.
Und dann geht es wieder bergab und dann flach. Könnte für Sprinter reichen, könnte aber auch sein, dass man sich da verschätzt und eine Ausreißergruppe durchkommt. Liege ich damit?
Ja, ich finde es sehr interessant. Auch, also, für die Sprinter. Du siehst ja, es gibt kaum einen, gibt eigentlich nur kurz vom Ziel einen flachen Meter auf dieser Etappe, sonst geht es immer rauf und runter. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da mannschaftstaktisch was probiert wird, weil, wie gesagt, so 26 Kilometer vom Ziel, dann geht es bis, so gut 8 Kilometer vom Ziel eine Abfahrt runter, die auch recht steil zu sein scheint. Und wenn man da mit der Mannschaft mal ordentlich Druck macht in der Abfahrt, kann man da auch einiges an Schaden anrichten. Also Movistar ist so ein Team, das auch für solche Aktionen bekannt ist, die da auch gerne mal was probieren. Und sowieso, wenn sich dann guter Abfahrer was zutraut, dann kann es da auch bei den Favoriten die ein oder andere Überraschung geben.
Hoffen wir nur, dass das alles gut geht und nichts. Aber das ist ja meine Sorge, die ich jedes Mal bei solchen Etappen dann sage und mir einfach denke, hoffentlich passiert da nichts. Das wird dann, aber was sagst du, Sprinter oder Ausreißer oder gar irgendeiner von den Fevs?
Ich glaube schon, dass die Sprinterteams versuchen werden, das Ganze zusammenzuhalten, aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten an diesem Zweitkategorieberg rausfliegen und so wir einen Sprint einer kleinen Gruppe sehen, wo ich Valverde als heißen Kandidaten sehe.
Okay, den hätte ich jetzt für morgen wahrlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, das wird morgen. Die Sprinter haben zu wenig Chancen, als dass sie diejenigen, die sich auch nur im Hauch einer Chance sich ergibt, nicht nutzen können. Deswegen glaube ich da morgen an einen Sprinter oder Ausreißer oder von den Fevs. Alles möglich. Das ist die Etappe von Mittwoch. Donnerstag, weitgehend, es wird als Flachetappe bezeichnet. Aber was bei der Vuelta eine Flachetappe ist, ne, sind trotzdem zwei Dreierberge.
Naja, also das ist ja so ziemlich eine der flachsten Etappen.
Ja, ja, aber nichtsdestotrotz, ne, also es sind zwei Dreierberge immer bei, klar, nicht so viel mit knapp 300 Höhenmeter.
Ja, aber guck dir mal die ja, Dreierberge an, also da geht es ja 300 Meter hoch zweimal. Und aber aufgepasst, den ganzen Tag geht es im Prinzip an der Küste entlang von San Javier Mar Menor nach, das ist der Zielort, beziehungsweise von Juercal Overa. Und dann eigentlich im Prinzip immer entlang der Mittelmeerküste. Und da könnte auch der Wind eine Rolle spielen.
Und ich sage ja, wenn Thomas sagt, aufgepasst, dann ist was dran. Ja?
Ja, ich kann mich da an die ein oder andere Windkantensituation schon bei der Vuelta erinnern. Also, okay.
Wenn nicht Sprinter da, wo sonst?
Kann mir auch gut vorstellen, dass bei so einer Etappe mal ein Sprinterteam wie beispielsweise Quickstep ordentlich bei Wind reinhält und dann vorne eine kleine Gruppe mit ein paar Sprintern den Sieg unter sich ausmacht.
Okay, da kann ich mir auch gut vorstellen wiederum, dass wenn Quickstep, die ja Windkante fahren können, wie kommt da kaum ein anderes Team? Das ist halt die Situation, wo ich mir denke, okay, da kann sich dann Buchmann wirklich in die Top 5 reinfahren, wenn er da clever genug ist und gut genug aufpasst und vielleicht auch mit Markus Burkhardt an der Seite da sich richtig aufhält. Ne? Da kann man dann auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Mitfavoriten in so einer Situation distanzieren. Ne? Das sind halt die Sachen, wo man aufmerksam sein muss, schlichtweg und ergreifend. Ja? Sind wir mal gespannt. Nächste Etappe ist dann schon der 31. Also das ist dann, glaube ich, wenn ich jetzt richtig sehe, der Freitag, genau.
Ja, und da bin ich noch so ein
komisches Profil, finde ich.
So ein bisschen am Zweifeln. Also eigentlich würde ich sagen, es gibt einen Sprint.
Aber
die Frage ist halt dieser letzte Drittkategorieberg. Ja. Da bin ich so ein bisschen am Zweifeln, weil da geht es so 5 Kilometer, 250 Höhenmeter fast hoch. Also wenn da eine Mannschaft oder einer richtig es krachen lässt in dieser Steigung, dann könnte man da die Sprinter den einen oder anderen eliminieren.
Oder auch vielleicht mit 2, 3 Leuten in der Abfahrt vorher, dass man da richtig, ne, mit 2, 3 Leute, die abfahren können, vielleicht ist es auch so eine gute Gelegenheit für so einen Nibali, dass er vielleicht mal so sich an einem Tag mal richtig ausbelastet?
Belastung ist noch nicht... noch kein Kandidat dafür, eher in der dritten Woche vielleicht.
Ja, aber so ein Typ, weißt du, ein schneller, richtig guter Abfahrer, ein richtiges Talent in der Situation und davon 2, 3 sich zusammenzumen, weil das ist ja schon eine relativ, ich will nicht sagen lange Abfahrt, ne, aber am Anfang noch flach, aber immer steiler werdend auf 15, 20 Kilometer. Und wenn man da sich so seine 1, 2 Minuten vielleicht rausholt und dann gut in den nächsten Anstieg reinfährt, da kann ja schon was draus werden, wenn da eine gut zusammenarbeitende Gruppe sich die Sache angeht. Also ohne diesen komischen, dieses U da drin, hätte ich da schon eine komische Etappe gefunden, weil es ist auch nie wirklich flach, ne? Immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Also es wird, das glaube ich so.
Aber das ist ja, finde ich ja das Schöne an dieser Vuelta, dass einfach dieses Terrain mannschaftstaktisch extrem viele Möglichkeiten bietet. Also.
Ja, also ist so eine Etappe, da kann alles und nichts passieren, ne? Ich glaube auch, das ist eine Etappe, da sagt man auf dem Papier erstmal, wenn man sie nur so grob anschaut, die ist nicht schwer. Na, komm, das ist ein Tag zum Ausruhen. Aber wenn man die fährt und dann vielleicht noch, ich gucke jetzt mal, wo fahren von der, ist jetzt wenigstens nicht Küste, ne? Aber die fahren ins Landesinnere rein. Du hattest eben schon mal die Temperaturen angesprochen, die relativ hoch sind. Das kann auch so ein Tag sein, der eine echt also langsam Mürbe macht. Interessanter Tag, der auf den ersten Blick gar nicht so schwierig erscheint. Samstag. Bitte?
Ja, am Samstag haben wir dann 195 Kilometer zwischen Linares und Almaden. Ja, und gut, wenn man sich da die letzten Kilometer anguckt, ne, ist dann vielleicht doch für den einen oder anderen Sprinter vielleicht ein bisschen zu schwierig, weil es da leicht bergauf geht die letzten Kilometer. Aber im Prinzip wäre das auch wieder so eine Gelegenheit für die Sprinter.
Ja, und da dann halt so einer wie Sagan zum Beispiel, der wäre jetzt so ein Kandidat dafür, denke ich mal einfach. Und das war jetzt, und dann kommt halt
am Sonntag die eben schon erwähnte Bergankunft auf dem Covatilla.
Mhm.
Und ja, da wird also richtig Klassement gemacht.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht sogar, also wenn es eine Etappe wäre, so Mitte der dritten Woche, dann wäre das so eine typische Geschichte, wo man sagt, hier könnte auch jemand mit 3-4 Minuten Rückstand schon am ersten Berg versuchen, mit ein paar Spießgesellen sich abzusetzen und das Ganze dann nochmal versuchen, das Ruder umzureißen. Jetzt am Anfang wird man wahrscheinlich auf den ersten zwei Bergen nicht so viel erleben, aber dann zumindest im letzten langen Anstieg rund, was sind das, 30 Kilometer? Ein bisschen treppenartig am Anfang, aber dann doch, ja.
Ja, und dieser Covatilla hat dann halt in der Mitte drin so, also sagen wir mal von Kilometer 2 bis Kilometer 8, also so gut 6 Kilometer fast, ja, so 9% im Schnitt.
Mhm. Und der letzte Kilometer sind dann ja auch nochmal, ja, der letzte vielleicht nicht, aber auf den letzten 5 Kilometern hat man ja auch nochmal 300 Höhenmeter. Also das kann schon wehtun, was da passiert.
Hängt natürlich an dem Tag dann auch wieder ein bisschen davon ab, wie der Wind steht, weil dieser Berg doch sehr exponiert ist.
Mhm. Okay. Kann ich mir das, ich kenne den Berg nicht, ist das so, kann ich mir das wie Ventoux ein bisschen vorstellen? Also jetzt völlig zugespitzt?
Ja, du hast halt nicht mehr viel Bewuchs oben und das ist wenig windgeschützt.
War das der, den du auch gefahren bist schon?
Nein. Also ich kenne den auch nur von den bisherigen Vuelta-Ankünften und erinnere mich da immer an diese Ankunft im Jahre 2007 war es, meine ich, als die Luca gewann.
Ah, okay. Ja. Was der wohl gerade macht, der gute Danilo?
Ja, der hat doch erst ein Buch geschrieben.
Echt?
Ja, kann ich sehr empfehlen. Bestie da Vittoria.
Liest du das auf Italienisch dann?
Ich habe das auf Italienisch jetzt durchgelesen, ja.
Du bist auch so.
Also ich weiß nicht, ob es jetzt schon auf Englisch eine Übersetzung gibt. Also müsste man mal schauen, aber ist vielleicht auch sowas, wo man besser beim Covadonga Verlag anfragt, wo wir schon bei Spanien sind.
Ja, also das wird da mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit über kurz zu lang kommen. So Sprachtalent bin ich auch, da beneide ich dich wirklich drum. Dein Spanisch ist ja passabel, Italienisch. Englisch, Französisch, also.
Ja, Französisch.
Ja, aber also wenn es darum geht, wer den Namen eines französischen Berges ausspricht dann und ihn richtig aussprechen soll, dann wissen wir von uns beiden, wer das besser macht. Ne?
Ja, also das kriegen wir schon noch halbwegs unfallfrei hin.
Ja, du, das meine ich ja, das sage ich ja. Ne? Also ist etwas, wo es gibt Sachen wenig, wo ich sage, auf Leute neidisch bin, aber da schon. Ja, das ist der Sonntag. Wir wissen noch gar nicht so genau, wann wir bis dahin aufnehmen können und aufnehmen werden. Aber da der Montag ein Ruhetag ist, bietet sich das ja schon mal an, das so als kleine Zäsur zu betrachten. Und was glaubst du, wer ist am kommenden Sonntag im roten Trikot? Einfach mal so als völlig aus dem Ärmel geschüttelt.
Als Prognose sozusagen?
Ja, als Tipp, als Kaffeesatzleserei.
Ja, also meine beiden Tipps haben sich ja nicht verändert. Also ich setze weiter auf die beiden Kolumbianer, Quintana und Lopez.
Mhm.
Und gerade Lopez macht für mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Also ich setze mal auf den, dass der da am Covatilla was rausholt und dann das rote Trikot hat.
Mhm, okay. Ich habe es heute nicht gesehen, ne? Aber das, was du mir von Team Lotto erzählt hast, das hat mich ein bisschen beeindruckt und hat mir ein bisschen Sorge gemacht, dass die ernst machen.
Ja, die wollen sich halt auch noch nicht so richtig auf einen Kapitän festlegen. Also Kreuzweg und Bennett, die scheinen gleichberechtigt zu sein und die sind.
Was, wenn sie gut miteinander harmonieren, ja auch sehr gut funktionieren kann, ne?
Ja, aber irgendwann werden die auch an einem Punkt im Rennen ankommen, wo sich einer für den anderen wird aufopfern müssen. Und bei der Tour de France war es jetzt Kreuzweg, der sich irgendwann, nämlich auf dieser Alpe d'Huez-Etappe, für Roglic aufgeopfert hat. Und bin gespannt, wie das jetzt dann in diesem Jahr bei der Vuelta jetzt läuft.
Aber um die Analogie zur Tour nochmal weiterzutreiben, man hat ja auch bei Team Sky gesehen, dass so etwas zumindest nach außen geräuschlos und mit einem guten Ergebnis ausgehend funktionieren kann. Deswegen tippe ich, ich glaube, wir beide würden natürlich uns wünschen, Emanuel Buchmann, das ist jetzt auch klar, tippe ich auf Kreuzweg, dass wir den am Sonntag in Rot sehen.
Auch kein schlechter Tipp, ja.
Ja, obwohl er von mir kommt. Ja, lass uns doch mal, also das Problem ist, ich werde die Folge jetzt veröffentlichen, also nicht jetzt in dem Moment, aber auch am heutigen Abend noch, am Dienstagabend. Und ihr habt natürlich, wenn ihr jetzt einen Tipp abgebt, gegebenenfalls einen Vorsprung von ein oder zwei Tagen. Beziehungsweise ist es kein Vorsprung, sondern, wie nennt man das dann, ein Zeitvorteil, ne? Ein Mehrwissen. Aber nichtsdestotrotz, je früher ihr den Tipp abgebt, umso mehr zählt er dann. Wen glaubt ihr, sehen wir am Sonntag im roten Trikot? Und vielleicht stelle ich die Frage jetzt auch einfach nochmal bei uns.
Mach einfach eine Umfrage auf Twitter.
Auf Twitter oder auf Facebook? Ich glaube, unsere User, nee, kann ich ja in beidem machen. Ist ja kein Problem. Genau, machen wir das mal. Und da muss man da Sachen angeben? Nee, ne? Ich kann einfach fragen, oder?
Nö. Klar, geht einfach.
Alles klar. Mache ich nachher, während ich die Folge vorbereite. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da uns die ein oder andere Rückmeldung gibt. Und ja, also bis jetzt macht die Vuelta Spaß, vor allen Dingen auch, weil ich mit dir darüber spreche. Und ich hoffe, dass wir uns den Spaß aufrechterhalten und wünsche euch viel Spaß. Möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Jetzt auch, Monatsende geht zu und da kriegen wir auch dann immer von
Amazon. Ja, und wir haben ja aber noch ein paar andere
Punkte. Achso, Entschuldigung, ich habe den Ablaufplan. Ah, sorry. Weil ich war so in der Freude noch drin. Genau, wir haben ja noch die Transfers. Sorry, ich bin hier am Abmoderieren. Kann mich auch vorher stoppen. Transfers, genau. Machen wir noch schnell die Transfers. Isagiri zu Astana?
Ja, also nicht nur einer, sondern gleich zwei. Die kommen immer nur im Doppelpack.
Ja.
Die beiden Isagiri-Brüder, die von Bahrain zu Astana gehen. Astana stärkt mal wieder so ein bisschen die Rundfahrerfraktion, nachdem die ja in den letzten Jahren doch arg gerupft wurde. Fabio Aru weg beispielsweise, jetzt Tanvir Kangat weg, Dario Cataldo weg. Ja. Oder beziehungsweise der ist noch da, aber war zwischendurch auch mal weg. Ja, also da ist ein Transfer, der absolut ja für mich sinnvoll erscheint.
Und als zweites ist dann Ivan Ramiro Sosa zu Trek geht.
Hatten wir beim letzten Mal ja schon angekündigt.
Genau, also
dass er das Altenheim moniert, dass Trek sonst nur Fahrer über 30 verpflichtet. Aber da haben sie jetzt wirklich einen viel, viel, viel versprechenden Fahrer für die Zukunft geholt.
Ja, ich bin mal gespannt, was da, ich weiß nicht warum, aber ich habe dieses, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz gehen, ich mache euch alleine. Dass dieses Track-Team, ich weiß gar nicht, warum ich dem so Sympathien entgegenbringe oder was ich an denen so, vielleicht war es diese Altherrentruppe damals, das mich so ein bisschen da positiv oder freundschaftlich gestimmt hat. Aber irgendwie finde ich das schon. Also, dass die jetzt auch mal jemanden Jungen noch dazu holen und feine Sache. Und das Dritte, was wir heute noch mit auf der Agenda hatten, das war dann Navajo zu Katusha. Habe ich jetzt keine Meinung dazu.
Dani Navarro wechselt von Cofidis, wo er jetzt einige Jahre war, zum Team Katusha und ja, er führte ja früher immer so ein bisschen so ein Schattendasein als Leibwächter von Alberto Contador, aber als er sich dann emanzipiert hat beim Team Cofidis, hat er dann doch immer wieder auf vielen Bergetappen bei den Grand Tours, ja, zumindest in Ausreißergruppen oder in vorderer Position immer wieder eine Rolle gespielt. Ja, und das ist so ein, für mich so ein typischer Katyusha-Transfer. Mhm. Also, na, nicht so ganz Fisch, nicht ganz Fleisch, weil ist jetzt ein Fahrer, ja, den kannst du sehr gut bei einer Grand Tour in den Bergen einsetzen, zählt aber nicht zur absoluten Weltspitze. Und ja, was will man jetzt mit dem anfangen? Will man den jetzt als Helfer für Zakarin holen oder soll der irgendwie auf Siege fahren und ist es weiterhin keine klare Ausrichtung zu erkennen? Setzt man auf Sprints oder setzt man auf Klassementfahrer?
Mhm. Ja, das stimmt. Also irgendwie komisch. Also ich glaube, dieses Team Katusha, das geht alles irgendwie so ein bisschen. Also das wirkt für mich so ein bisschen wie so ein Tanker, der so auf hoher See treibt, aber irgendwie nicht so richtig die Richtung sich.
Ja, also, irgendwann steuert er auf einen Eisberg zu.
Das hast du jetzt gesagt, ne? Aber
Das kann ja nicht ewig so gut gehen wie die jetzt. Also mit dem Budget, sage ich jetzt mal, Und der Ausbeute, da ist eine erhebliche Disbalance da.
Das hast du aber schön gesagt, eine erhebliche
Disbalance. Wie viel haben die jetzt? Also ich glaube, die haben 2 World Tour Siege in diesem Jahr ergattert. Also das ist ja völlig inakzeptabel und indiskutabel.
Ja, ja, also das ist, da werden auch die Sponsoren irgendwann mal sagen, Jungs, was ist hier los? Da muss man nicht lange drüber nachdenken.
Ja, da werden schon, denke ich, in Koblenz einige Köpfe rauchen.
Ach, die sind doch mit den Movies, beschäftigt, um die auf der Spur zu halten. Das ist, da haben die mehr als genug zu tun.
Meinst du, die haben gleich 2 Sorgenkinder?
Ja, nee, das eine ist ja, ich würde jetzt die Movies aus Marketing-Sicht und so weiter nicht als Sorgenkind bezeichnen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man da zumindest oft genug Bescheid geben muss, wie es laufen soll oder was man da sich gerne wünscht.
Na, aber ich sehe ja auch gerade eine interessante Statistik, also die meisten World-Tour-Siege 2018. Quickstep 30, Sky 19, Bora 18, Mitchelton 14, dann BMC 12, Movistar 11, dann so 9, 3, 4 Teams, dann 6, 5 und dann am Ende 2, Katyusha, 1, AG Desert, Dimension Data und wer hat noch keinen? EF Education.
Okay. Ja, kann Katyusha nicht glücklich sein drüber. Das müssen wir da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist sicher. Na, ich bin gespannt, auch wie lange sich das der Sponsor gefallen lässt einfach. Wie lange das gut geht. Nun ja, nun ja.
Ja, und wir haben es ja gerade gesehen, also das können wir vielleicht auch noch kurz mit aufnehmen. Ja. Katyusha ist ja im Prinzip trotz allem, dass man jetzt sagt, man ist eine Schweizer Mannschaft und man hat einen Neuanfang gemacht, im Hintergrund immer noch so ein bisschen abhängig von diesem russischen Oligarchen. Ich glaube, weiß gar nicht, wie sein Name jetzt ist. Will mich da jetzt auch nicht verrennen, was den Namen angeht, aber der immer noch einen Großteil des Geldes gibt. Wir haben ja jetzt gesehen, wie das ist, wenn so ein Team von ja, wenigen Faktoren abhängig ist, am Beispiel der Aqua Blue Mannschaft, die sich zum Jahresende zurückzieht und wo man ja überraschenderweise jetzt schon vor der Großbritannien-Rundfahrt die Tore zugesperrt hat.
Ja. Und auch bei Tinkoff, also das war ja auch ein gutes Beispiel dafür, was nicht unbedingt, wie soll man sagen, immer ganz geräuschlos durchgegangen ist.
Ja, das war ja der größte Revolverheld im Radsport. Also der hat da wirklich wild um sich geschossen gegen alles und jeden.
Ich habe es ein bisschen vorsichtiger versucht zu formulieren, aber ganz weit weg bist du nicht von dem, was da von der Zustandsbeschreibung, die dem entspricht. Nun ja, das stimmt wohl.
Für die Medien war es immer gut, weil sie was zu schreiben hatten, weil er ständig irgendwie neues Futter geliefert hat, aber für die Mannschaft natürlich verheerend.
Ja, also ne, das kann nicht Sinn der Sache sein, um es mal so rum zu sagen. Gut, dann machen wir jetzt an dieser Stelle zu. Also sorry dafür, dass ich das vergessen hatte, was du dann noch vorbereitet hattest, aber ich war so im Vuelta-Buchmann-Freudenrausch, dass ich einfach das als Höhepunkt betrachtet habe und dann gesagt habe, alles klar. Das muss dann reichen. Gut, also, wie eben schon mal formuliert, wir wissen noch nicht genau, wann wir die nächste Sendung machen, aber wir wünschen euch viel Spaß bei der Vuelta jetzt die nächsten Tage und ich denke, wir werden uns früh genug wieder melden, um einen schönen Reigen an Geschichten zur Vuelta zu schnüren und ja, danke dir, Thomas, und wünsche unseren Hörern bis dahin viel Spaß beim Zuhören und möchte mich bedanken. Ich sagte eben, das kann ich jetzt zu Ende bringen, am Ende des Monats, man sieht auch bei Amazon, guckt man dann mal gerne wieder rein, die vielen Amazon-Bestellungen, die ihr bei uns gemacht habt oder die Anzahl an Amazon-Bestellungen, die uns ja immer ein bisschen, ich sag mal, ihr macht uns damit nicht zu Millionären, sondern ihr deckt so ein bisschen die Kosten und den Spaß finanziert ihr uns hier, an dem ihr dann auch partizipieren könnt und dafür möchten wir uns bedanken. Einfach über die Unterstützen-Seite dort das Suchfenster nutzen und dann wird alles gut. Ich glaube, Amazon wird das auch in naher Zukunft ein bisschen ändern, dass dann noch weniger hängen bleibt, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil wir freuen uns ja, das ist ja unser Taschengeld sozusagen dann. Dankeschön, tschüss.
Tschüss.